Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Klingt nämlich so, wenn man dir zuhört, als wären wir irgendwie nur staatsgelenkte kleine Ameisen, hätten gar nichts mitzuerzählen.
Das habe ich aber nicht gesagt. Diese Worte legst du mir in den Mund.
Die lege ich dir in den Mund, weil so klang das gerade.
Der einen übermächtigen Polizeistaat erschaffen hat.
Aber jetzt,
was heißt, das stimmt nicht.
Sparen ist die Achillesferse der Marktwirtschaft.
Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil.
Das stimmt, das ist völlig
sämtliche logisch. Marktwirtschaftlichen Phasen zeigen das Gegenteil.
Roman, denn alle Extrembeispiel, 100% ihres
Einkommens.
Nein,
gib mir irgendeine historische Evidenz, die das belegt, was du gerade gesagt hast.
Ist sehr einfach.
Beispiel.
Nein, jetzt ein willst einziges. Du irgendein historisches Beispiel aus dem Römischen Reich oder
Nein, das Römische Reich war ein Extrembeispiel, aber nimm mir irgendeins. Roman,
das ist doch reine Logik.
Okay, und dann geht's allen schlecht und dann?
Wie? Und dann geht's uns schlecht.
Ja?
Gehen wir alle mal Zucchini anbauen im Garten.
Nach welchen Eigenschaften? Und das führt am Ende dazu, dass man eine Art globale Vollbeschäftigung kriegt tatsächlich.
Nee. Also brauchen wir den nächsten Polizei-Abo und ein Feuerwehr-Abo, oder was?
Warum denn nicht? Das hast du doch jetzt auch nur als Zwangsabgabe. Und die Zwangsabgabe führt sogar zu unnötig hohen Kosten, weil du eine Monopolisierung erzeugst. Da haben wir schon wieder, du antizipierst. Ja, das ist das, was ihr die ganze Zeit tut. Ihr konstruiert Probleme,
Polizei
die nicht da
Feuerwehr
sind.
Polizei und Feuerwehr nur für Reiche ist das, was du
Also bitte, hast. Schau mal bitte aktuell auf den Zustand dieses Landes und frag dich, ob der Staat seinen Aufgaben, Sicherheit zu erzeugen, für die Menschen gut nachgekommen ist.
Ja. Wie willst du dann eine Anarchie?
Servus Leute, das Blockbuster-Streitgespräch geht gleich los. Keine Angst, vorher gibt's ein Highlight für euch, nämlich mein neues Buch. 50 Denkfehler, die dich arm machen. Da ist verdammt viel eingeflossen aus den letzten Jahren, natürlich aus Streitgesprächen, aber auch aus vielen Interviews mit den besten Experten und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst, das ist der Untertitel des Buches und das kann ich euch jetzt nur ans Herz legen. Ich will auch was zurückgeben. Gratis ist das E-Book. Ihr könnt es euch jetzt downloaden. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Streitgespräch.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit zwei Herren und dem YouTube-Highlight des Jahres. Streikgespräch hier in Köln. Wir haben uns getroffen, Leute, und wenn ihr das feiert, dann lasst gerne mal die Daumen nach oben glühen und abonniert natürlich diesen Kanal. Wer sind die beiden Herrschaften hier in Köln am Tisch zu meiner Rechten? Er ist Betriebswirt, Ökonom, führt den YouTube-Kanal Geld für die Welt und er ist Vertreter der sogenannten Modern Monetary Theory. Herzlich willkommen, Maurice Höfke.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist und zu meiner Linken, das ist der Blocktrainer. Unter diesem Titel ist er bekannt. Er führt den Kanal schlechthin im deutschsprachigen Raum für Bitcoin, Blockchain und Co. Er ist auch IT-Experte. Und er heißt Roman Reher. Herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich aufs Gespräch.
Roman, sehr schön. Und heute, glaube ich, ist ordentlich Zunder drin, denn heute treffen mal durchaus verschiedene Ansichten aufeinander. Und ich würde euch bitten, am Anfang 2 Fragen. Jeder kriegt eine relativ kurz zu beantworten, denn ich glaube, wir werden heute bei einigen Antworten länger sein. Maurice, ja. Warum investierst du nicht in Bitcoin?
Ich bin vom Bitcoin nicht überzeugt. Für mich ist das Zockerei.
Für dich ist das Zockerei, das werden wir gleich vertiefen. Da werden schon die Ersten aus dem Sattel gehen, die jetzt zuschauen. Roman, warum liegt Maurice falsch und warum sollte er vielleicht unbedingt mal über Bitcoin nachdenken?
Weil Bitcoin die Effizienz des freien Marktes darstellen kann und jeder, der Bitcoin für sich entdeckt, dadurch profitieren kann.
Sehr schön. Wenn euch vielleicht der ein oder andere Zuschauer noch nicht so kennen sollte oder noch nicht so greifen kann, vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung, beide Herren mal beschreiben, was wäre denn für euch so die perfekte Wirtschaftswelt? Wie würde das aussehen? Mal so skizziert. Oder vielleicht, was ihr jetzt gerne verbessern würdet. Was würdest du gerne optimieren? Was wäre so deine perfekte Welt?
Ich hätte gerne eine gerechte Wirtschaft mit einer topmodernen Infrastruktur, einem Sozialstaat, bei dem keiner wenn er mal schlechte Zeiten hat, wenn ihm mal Unglück widerfährt, wenn er mal arbeitslos oder mal krank ist, durchs Raster fällt. Und wir vor allem in Sachen Klimaschutz vorankommen und die Erde nicht verbrennen und noch was für unsere Nachfahren hinterlassen.
Das klingt alles gut. Ich glaube, das können wir alles unterschreiben. Die Frage ist natürlich, wie der Weg dorthin führt. Roman, was stößt dir sauer auf? Was ist aus deiner Sicht gerade im Argen? Was muss verbessert werden?
Also ich denke, dass die Freiheit des Individuums in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem vernachlässigt wurde und dass dadurch, dass heute die staatlichen Systeme den Menschen, den Bürgern sehr viel wegnehmen, auch diese schwierigen Situationen entstehen, wodurch Menschen überhaupt, wenn sie mal ihren Job verlieren, in so eine brenzliche Lage kommen. Es ist eine sehr getriebene Welt durch Inflation und ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Freiheit für individuelle Entscheidungen herrscht, weil ich glaube, dass genau damit die Wünsche und Ziele, die du kommuniziert hast, auch erreichbar sind.
Kommen wir kurz zum Bitcoin, um da vielleicht mal eine gewisse Einordnung hinzukriegen. Der Wert des Bitcoin. Da könnten wir jetzt natürlich allein schon 3 Stunden drüber diskutieren. Wir wollen natürlich heute vor allem auch über die wirtschaftlichen Zusammenhänge diskutieren. Trotzdem kurz vielleicht, warum ist es für dich Zockerei und warum sagst du, das ist nichts wert? Weil viele sehen es ja schon als sinnvolles Investment.
Ja, also man kann natürlich mit Bitcoin gewinnen, man kann auch beim Pokern gewinnen und kann auch bei Sportwetten gewinnen. Hinter dem Bitcoin steckt nichts Sinnvolles, was produziert wird. Wenn ich in eine Aktie investiere, ist das ein Unternehmen, das erwirtschaftet Erträge, das hat ein Geschäftsmodell. Beim Bitcoin ist es nicht so. Da gibt es keine Erträge, da gibt es kein Geschäftsmodell. Man gewinnt nur, wenn man wen Dummes findet, der einem später die Bitcoins zu einem höheren Preis wieder abkauft. Und deswegen sage ich, es ist eben ein großes Nullsummenspiel. Da wird nichts erwirtschaftet, von dem alle profitieren können. Einer kann gewinnen, jeder kann gewinnen, aber eben nicht alle. Das ist der entscheidende Unterschied.
Steilvorlage.
Ja, das sehe ich nicht so, weil ich denke, wenn wir Bitcoin als hartes Geld haben, wird Bitcoin in seiner Bepreisung, wenn wir mal die Utopie aufmachen würden, die ganze Welt wäre bitcoinisiert, jeder würde Bitcoin besitzen in irgendeiner Form, dann wäre es ja so, dass Bitcoin als Wirtschaftsgut, als globales Kapital im Endeffekt die Wirtschaftsleistung im positiven Sinne darstellen kann. Weil Bitcoin bleibt knapp, während wir technologischen Fortschritt haben, Weiterentwicklung haben und durch diese Effizienzgewinne theoretisch in Bitcoin bemessen alles immer günstiger bekommen. Das heißt, jeder profitiert auf lange Sicht durch das Halten von Bitcoin, weil er ein neues Spargut hat. Etwas, was ja unser Geld auch mal konnte. Wir haben ja durchaus Zeitepochen mit härteren Geldstandards, die eben diese positiven Effekte auch gezeigt haben. Und im Endeffekt ist Bitcoin vergleichbar mit Gold und Gold ist ja auch keine Greater Fool's Theory in dem Sinne, sondern seit 5000 Jahren Wertspeicher und Bitcoin bringt diese Eigenschaften eigentlich in digitaler Form mit. Mit einer ganz großen Besonderheit, die es vorher so in dieser Form noch nicht gab, denn alle digitalen Informationen, die wir heute handeln, egal ob es Goldbestände sind, Holz, Öl oder sonstige Bestände, werden eingetragen von Vertrauensparteien und diese Vertrauensproblematik wird leider immer wieder missbraucht. Das heißt, eigentlich ist Bitcoin sogar in der digitalen Information das einzige überprüfbare Gut auf seine Knappheit und auf seinen Bestand. Das können wir eigentlich mit keinem anderen Gut. Und wenn man mal das theoretisch weiterspinnt, ist Bitcoin auch das einzige Gut, was überhaupt eine echte Preisbildung zulässt.
Aber du würdest mir recht geben, dass nicht jeder im Bitcoin Gewinne machen kann. Dass es ein Nullsummenspiel ist. Es kann im Bitcoin ja nur ausgezahlt werden, was vorher eingezahlt wurde an Euro oder US-Dollar, halt Fiat-Währungen.
Aber das ist vielleicht ein guter Punkt. Stand jetzt hat er vielleicht recht, aber deine Theorie ist ja, dass, oder Hoffnung, Vision, wie auch immer, dass die ganze Welt vielleicht mal auf Bitcoin läuft oder ich weiß nicht, wie du es ausdrücken würdest, aber...
Machen wir mal nur diese Hypothese auf. Sagen wir mal einfach, Bitcoin hätte alle Währungen auf der Welt verdrängt.
Ja.
Dann ist es ja so, dass wir gar nicht mehr Bitcoin in Dollar oder Euro bepreisen, sondern dass wir Güter in Bitcoin bepreisen. Und dementsprechend würde man jetzt entweder dieser Argumentation folgen und könnte das heute auf Euro und Dollar schon genauso anwenden, mit dem großen Unterschied, dass sie in ihrer maximalen Menge nicht limitiert sind. Oder man sagt und gibt dem Geld, was es ja eben ist, als Tauschmittel eben diese Berechtigung und sagt, naja, dann hat Bitcoin durch seine knappe Eigenschaft eigentlich das Potenzial, unendlich lange in Kaufkraft zu steigen, sofern wir uns als Zivilisation weiterentwickeln.
Solange es aber nicht als Währung gebraucht wird und ich gönne uns allen, hoffe für uns alle, dass das niemals der Fall werden wird, können wir vielleicht gleich drüber reden, warum das ganz,
da gleich,
ganz fürchterlich wäre für die Volkswirtschaft. Aber solange das nicht der Fall ist und ja die Bitcoin-Gewinne in Euro oder US-Dollar gemessen werden, ist es nun mal so, es kann nur ausgezahlt werden, was vorher in Euro und US-Dollar eingezahlt werden kann. Eigentlich sogar weniger, weil die Miner ja auch noch bezahlt werden müssen. Zumindest solange neue Bitcoin geschürft werden, bis 2100 und schieß mich tot. Aber in der Zeit ist es eben ein Nullsummenspiel, wie am Pokertisch. Leute bringen Geld mit an den Tisch und das wird umverteilt. Dann kann der Einzelne mit Pokertisch dick absahen, den anderen die Chips wegnehmen, Aber es können eben nicht alle gleichzeitig gehen, weil am Pokertisch wird ja nichts erwirtschaftet.
Der Pokertisch selber ist ja auch keine Arbeitsleistung, aber Bitcoin kann ja genutzt werden, um Arbeitsleistung und Produkte zu bepreisen und zu bezahlen. Das bedeutet, es ist nicht wirklich notwendig, dass das, was eingezahlt wird, auch in dieser Form dann notwendig ist, um das auch wieder auszuzahlen. Denn der Preis kann sich auch durch eine Knappheit einfach entwickeln. Das bedeutet, in dem Moment, wo Menschen in Bitcoin sparen und nicht bereit sind, diese zu verkaufen, kann auch mit ganz kleinen Geldsummen der Gesamtpreis des Gesamtmarktes nach oben getrieben werden. Also das hängt nicht unbedingt zusammen. Das ist ja nicht so, dass das so ein Topf ist, wo Geld drin liegt und das kann nur dieses Geld, was reingezahlt wurde, auch wieder ausgezahlt werden.
Das letzte war falsch, das vorher war richtig. Natürlich ist es so, dass auch, also wenn Angebot und Nachfrage, diejenigen, die Bitcoin verkaufen wollen, wenige sind und diejenigen, die kaufen wollen, eben mehr sind oder bereit sind, höhere Preise zu zahlen, können, obwohl der Rest einfach seine Bitcoins behalten will, der Preis steigen. Aber in dem Moment, wo eben die Nachfrage nicht mehr da ist, für all diejenigen, die verkaufen wollen, es ist wie am Aktienmarkt, dann fällt der Preis nach unten. Und da würde ich sagen, da gibt es eben recht wenig, was diesen Preisverfall stoppen kann. Und das ist eben riskant. Jetzt wirst du sagen, wenn wir zurückgucken in die Vergangenheit, die letzten 20, 15 Jahre Bitcoin, so, dann ist er ja permanent gestiegen. Und klar gab es zwischenzeitlich auch mal Crashs nach unten. Den letzten hatten wir jetzt nach Beginn des Ukraine-Kriegs, da ist der Bitcoin auf 16.000, 15.000 irgendwas gefallen. Mittlerweile steht er wieder gut da. Aber ich würde sagen, nur weil das in der kleinen, jungen Historie von Bitcoin immer ganz gut gegangen ist und die Leute jetzt alle recht gute Kursgewinne in ihren Portfolios und Wallets stehen haben, heißt es nicht, dass es eben keine Zockerei ist und dass es für immer für jeden gut gehen kann.
Gut, dass Bitcoin Wohler hat, das glaube ich leugnet keiner, aber man muss ja immer unterscheiden, Wohler wird gerne als Risiko genommen, aber Risiko ist ja eigentlich oft, dass ich meine Ziele am Ende nicht erreiche, meine finanziellen. Und ich glaube, dein finanzielles Ziel wäre es, dass, du hast schon angesprochen, hartes Geld, dass die Leute, ich sage es mal, nicht enteignet werden durch Inflation. Lasst uns vielleicht mal zu dem Thema kommen, Inflation, Geldentwertung, hartes Geld, bevor wir danach dann zum Thema, was hätte das für eine Auswirkung auf die Wirtschaft, dass wir schön erstmal Stück für Stück durchgehen. Denn da streiten sich ja die Geister und da, glaube ich, haben wir auch einen schönen Diskurs, Dissens, wie auch immer. Gelddrucken, Inflation. Braucht es nicht ein hartes Geld? Maurice, du bist ja, ich sag mal, bist ja ein Linker, auf jeden Fall bist du jetzt kein Vulgärliberaler, um es mal so auszudrücken. Jetzt schauen wir uns mal Oma Erna an. Die hat keine Aktien, die hat auch kein Bitcoin. Die hat einfach ihr Sparbuch und wir haben eine Inflation von, sagen wir mal, nur 2 oder 3%.
Ja.
Die wird doch immer ärmer, oder? Hat er da nicht einen Punkt? Brauchen wir nicht hartes Geld, damit gerade die kleinen Leute nicht immer ärmer werden, enteignet werden?
Die würde ärmer, wenn sie nicht gleichzeitig ihre Einnahmen steigert. Also wenn die Preise im Supermarkt jedes Jahr 2% teurer werden, aber ihr Einkommen bleibt gleich, was sie ausgeben kann, klar, dann wird sie ärmer. Aber die Renten werden erhöht, jetzt im Fall von Oma Erna. Als Oma Erna noch gearbeitet hat, hat sie Lohnerhöhungen bekommen.
Hoffentlich.
Hoffentlich, genau.
Hoffentlich konnte sie auch gut verhandeln. Es war ein unangenehmer Prozess, jedes Jahr zum Arbeitgeber zu gehen und nach mehr Geld zu fragen.
Ja, kann man so sehen. Wenn hoffentlich war sie in der Gewerkschaft, dann musste sie gar nicht selbst verhandeln, dann haben die das für die gemacht. Also will sagen, Inflation ist kein schwarzes Loch, in das Kaufkraft verschwindet, sondern eine große Umverteilung. Wer Preise erhöht und damit sein Einkommen steigern kann, gewinnt in diesem Prozess. Wer das nicht kann oder erst verspätet kann, der verliert. Wenn Oma Erna das nicht hinbekommen hat, hat sie verloren. Wir hatten 2022 ist der Hartz-IV-Satz nur um 3 Euro erhöht worden. Die Inflationsrate war aber 10%. Also sind alle Hartz-IV-Empfänger in diesem Jahr krasse Inflationsverlierer gewesen.
Aber das müsste dir doch schon mal sauer aufstoßen, oder?
Ja, ja.
Wenn du eine gerechtere Welt haben willst.
Auf jeden Fall, na klar. Die Inflation an sich ist mir aufgestoßen. Die war energiepreisgetrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg angefacht. Aber und auch die Reaktion der Politik darauf war nicht richtig. Es war falsch, den Hartz-IV-Satz dann nur um 3 Euro zu erhöhen beispielsweise. Und das stößt mir auf. Das ist aber kein Argument dafür zu sagen, jetzt brauchen wir hartes Geld und dann gibt es keine Inflation mehr.
Aber die Inflation runterzubrechen auf die Energiepreise durch den Ukraine-Konflikt ist doch auch ein bisschen kurz gedacht, während wir in der Corona-Pandemie zumindest in US-Dollar gesehen haben, dass die Geldmenge massiv ausgeweitet wurde, auch die Euromenge ist ausgeweitet worden. Sind das nicht eher die Spätfolgen dieser Corona-Geldpolitik?
Nee, da muss man sagen, eigentlich seit 2012, 2013 haben die Zentralbanken Vollgaspolitik gemacht mit Niedrigzinsen und großen Anleihekäufen, also auch die Geldmenge, wenn du so willst, erhöht. Aber Warum ist dann die Inflation nicht vorher losgegangen? Warum brauchte es erst eine Jahrhundertpandemie und eben den Krieg Russland-Ukraine?
Die Inflation war vorher schon durchaus da und es ist ja auch, glaube ich,
nicht im Verbraucherpreisindex, ne? Also da waren wir in der Eurozone weit unter dem eigentlichen Ziel von 2%.
Die Frage ist natürlich, wie man diese 2% ermittelt. Und das größte Problem bei dieser Ermittlung ist, dass alle Produkte, die zu teuer werden und von den Menschen auch nicht mehr gekauft werden, dementsprechend auch aus diesem Warenkorb entfernt werden und dadurch natürlich auch suggeriert wird, dass die Inflation niedriger ist. Das ist übrigens ein Prozess, durch den der Staat absolut profitiert, weil wenn er eine niedrigere Inflation ausweist, während sie eigentlich höher ist, kann er sogar Wirtschaftswachstum suggerieren, weil Assetpreise und alles in dieser Zeit gestiegen sind, nominal. Das bedeutet, der Staat profitiert aktiv dadurch, eine falsche Information über die Inflation zu propagieren.
Ja, ich würde jetzt keine Verschwörungstheorie aufstellen, dass die
Statistiker... Das ist auch keine Theorie, das ist ein Fakt, dass
die Statistiker vom Statistischen Bundesamt da die Zahlen groß manipulieren wollen. Es stimmt, alle 5 Jahre wird der Warenkorb des Verbraucherpreisindexes angepasst. Und na klar, wenn ein Gut besonders teuer wird und die Leute es weniger kaufen und es wird dann erhoben, wird per Stichproben wird geguckt, wie haben sich die Konsummuster der Leute verändert. Klar fällt das dann da raus und weniger ins Gewicht gibt es, aber das führt jetzt nicht dazu, dass ich sagen würde, die ganze Statistik ist verfälscht. Viele Güter können die Leute auch nicht ersetzen. Ich meine, Miete, Strom, Gas, so, da gibt es keine Alternativen zu, selbst wenn das teuer wird. Und um auf 22 zurückzukommen und da die Preisentwicklung, man hat ja ganz klar gesehen, Gas, Öl, Strom ist teuer geworden. Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Krieg würdest du wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das nicht damit zu tun hat, oder?
Nee, aber ich würde sagen, dass die allgemeine Inflation, die ja durchaus auch alle anderen Produkte und Preise und Dienstleistungen betrifft, nicht maßgeblich durch diesen Prozess, sondern vor allem durch die Geldmengenausweitung in der Zeit davor getrieben war. Und es gibt auch einen Punkt, der das historisch eigentlich ganz gut beweist. Es sind immer eigentlich die Inflationsbegründungen auf Kriege und Krisen geschoben worden. Aber wenn diese vorbei waren, hat sich das Preisniveau nie wieder auf den Zustand der vorherigen Zeit zurückentwickelt. Und die Begründung ist ganz einfach, weil die Geldmenge erhöht wurde. Das erkennt mittlerweile sogar die Bank für internationalen Zahlungsausgleich an. Die sagen, hätte man in der ganzen Corona-Zeit die Geldmenge ein bisschen mehr im Blick behalten, dann wäre auch die Information über die Inflation ein bisschen präziser gewesen, auch das vorherzusagen. Selbst Isabel Schnabel hat das letztens in einer Rede sich eingestanden und hat gesagt, wir hätten die Geldmenge nicht derart ignorieren sollen. Und sie ist immer noch ein wichtiger Bestandteil in der Bemessung der Inflation. Von daher glaube ich, dass da die MMTler doch auf weiter Flur schon alleine sind mit dieser Annahme, dass die Geldmenge mit der Preisentwicklung, mit der Wertentwicklung des Geldes nichts zu tun hätte.
Das ist ja Angebot und Nachfrage. Theoretisch bei Märkten ist das ja so. Beim Geld wäre es ja dann nicht so. Also wenn wir jetzt mal ganz einfach denken, es gibt, wie du es gerade beschrieben hast, es gibt mehr Angebot an Geld, dann müsste es ja theoretisch weniger wert sein.
Also das ist tatsächlich irgendwie Mickey-Maus-Theorie, dass man sagt, ich habe eine Volkswirtschaft, da habe ich 2 Äpfel und 10 €, da kostet jeder Apfel 5 €. Und wenn ich jetzt 20 € reingebe, dann wird entsprechend jeder Apfel doppelt so teuer, also kostet dann 10 statt 5 €. Das ist ja nicht die echte Welt. Die echte Welt ist ja, ein Unternehmen nimmt einen Kredit, wir nehmen Bäcker Lutze, mein Lieblingsbeispiel.
Der ist schon berühmt mittlerweile,
Gott sei Dank. Der nimmt einen Kredit, kauft sich damit einen neuen Ofen, um mehr Brötchen zu backen. Dann in dem Moment, wo er den Kredit nimmt, gibt's neues Geld in der Wirtschaft, das setzt er ein, um dann mehr Brötchen zu backen, weil er gemerkt hat, oh, ich könnte noch mehr Brötchen verkaufen, weil die Kunden in Schlange stehen bei ihm. Dann gibt es mehr Geld in dem Moment, aber danach auch mehr Brötchen. So,
Angebot kann sich natürlich ausweiten. Das heißt, er erhöht ja mit diesem Prozess die Preise.
Nee, er erhöht gar nicht die Preise.
Warum soll er jetzt eine Nachfrage, die er nach Mehl und nach anderen Dingen, die er vorher nicht hatte?
Ja, das ist aber ja nicht schlimm. Er würde nur die Preise erhöhen. Er würde in dem Moment die Preise erhöhen, wo die Volkskapazitäten der Volkswirtschaft ausgelastet sind. Wenn er mehr Leute einstellen will, um beispielsweise mehr Brötchen zu verkaufen, braucht er jemanden, der hinter der Theke das macht. So, da gibt's jemanden, der ist arbeitslos, dann stellt er die an. Wenn alle ausgelastet sind, dann muss man mit Mitbewerber jemanden abwerben und lockt den mit mehr Geld, mehr Lohn, als diese Person vorher verdient hat, dann kann das inflationär sein. Und ich sage ja gar nicht, dass mehr Geld nicht zur Inflation führen kann. Nur, man sollte nicht auf die Geldmenge schauen, sondern auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Auslastung der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft überhitzt, wenn es keine Kapazitäten mehr gibt und dann versucht man quasi da noch mehr rauszupressen, ob der Staat, der investieren will, weil er Straßen bauen will, ob die Privaten, weil sie mehr Brötchen backen wollen, weil sie Solarpaneele verlegen wollen, was auch immer, dann kann das inflationär sein. Das ist klassische nachfragegetriebene Inflation.
Aber wäre es dann unter einem harten Geld nicht trotzdem nicht inflationär und sogar im Endeffekt würde es nicht dann sogar dazu führen, dass die Preise fallen würden? Warum? Naja, weil das harte Geld immer noch in seiner Menge knapper geblieben ist.
Das hat nichts mit der Menge zu tun.
Das hat nichts mit der Geldmenge.
Aber ganz kurz, Roman, du hast das gerade schön beschrieben, dass wir haben eine Inflationswelle und danach sinken die Preise nicht wieder. Aber ist das nicht logisch, weil eben der Unternehmer oder der Restaurantbesitzer, der hat die Preise erhöht, dann sagen wir, sind sie, kostet das Schnitzel 20 Euro und dann, warum soll er sie dann wieder senken? Also wenn die Leute einfach sich dran gewöhnt haben und ihm weiterhin die 20 Euro zahlen, ist das nicht auch ein großer Teil der Wahrheit? Also dass wir es einfach die Preise hinnehmen und gar nicht erwarten, dass sie wieder sinken?
Jetzt müssen wir mal eben so ein bisschen überlegen, wie das in einem freien Markt passiert. Wenn ich jetzt in einem freien Markt gewinnen möchte und es gäbe jetzt diesen zentralen Eingriff der zentralen Geldschöpfung nicht, es gäbe vielleicht auch gar keine Steuern. Nehmen wir mal wirklich einen ganz theoretischen, komplett freien Markt. Wie schaffe ich es, dass die Kunden zu mir kommen? Ich muss günstiger als die Konkurrenz werden und ich muss eine höhere Qualität als die Konkurrenz haben. Das bedeutet, in einem freien Markt hat man eigentlich dauerhaft günstigere Preise bei höherer Qualität. Und das ist das, was der Staat durch diesen Prozess eben verzehrt und kaputt macht, weil dadurch, dass er neues Geld in die Wirtschaft gibt, dadurch, dass er Einzelnen die Anreize gibt, Schulden zu nehmen, die er entwerten, ist es eben so, dass die, die viele Schulden machen, eben am Markt profitieren. Und das sieht man auch, wir haben eine immer größere Zentralisierung und Monopolisierung großer Konzerne, die teilweise hunderte Milliarden an Schulden anhäufen. Ich glaube, der VW-Konzern ist jetzt gerade bei 400 Milliarden Schulden. Ein großer Teil geht darauf natürlich auf die Kunden zurück. Aber es zeigt eben, dass es dadurch eine Monopolisierung und Zentralisierung gibt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, verwundert mich diese Engstirnigkeit, gerade aus dem linken politischen Spektrum, das nicht zu erkennen, dass diese Mechanismen genau dazu führen, was sie eigentlich verhindern wollen. Weil sie wollen sich ja von den kleinen Arbeiter einsetzen, für denen es aber immer schwieriger wird, weil er eben derartige Kredite gar nicht bekommt. Und die, die viele Kredite nehmen, die profitieren durch die Geldentwertung und dadurch hat man eben diese Zentralisierung.
Ich würde aber sagen, die Preise gehen zurück und das können wir sehen. Also Strom und Gas sind wieder deutlich günstiger als 22. Also
gut, das war ja auch ein extremer
Anstieg. Das ist aber alles nach der Corona-Pandemie. Die Preise werden nicht mehr auf den Zustand vor der Pandemie zurückkommen.
Doch. Energiepreise sind zumindest wieder, also an der Börse waren die teilweise wieder auf dem Niveau von 21. Gaspreise waren
wieder. Aber nicht auf vor 2020, vor Corona.
Aber das hat nichts, davor waren Gaspreise eben sehr günstig und im Moment ist LNG immer noch aufwendiger und teurer als das russische Gas. Das ist der Grund dafür.
Ja, aber das spielt ja gar keine Rolle. Also die Preise werden nie wieder auf das Niveau vor 2020 zurückkommen.
Die Energiepreise sind nach dem Kriegsschock, den wir im März 22 erlebt haben, als Gas und Strom an den Börsen nach oben geschossen sind und dann nachfolgend auch in der Wirtschaft, denn wenn es an der Börse ist, dann kommt es nach und nach auch eben bei den Betrieben an, sind wieder runtergekommen. Ja, sowohl die Börsenpreise als auch die Preise für die Verbraucher. Wer jetzt einen neuen Gasvertrag oder einen Stromvertrag abschließt, zahlt nicht so viel wie Mitte 22. Aber was richtig ist, was du, glaube ich, damit viel eher ansprechen wolltest, ist, wie ist es denn beim Bäcker, wenn der seine Brötchen einmal teurer gemacht hat? Kommen die jetzt wieder runter von den Preisen? Also sehen wir nur ganz kleine Bewegungen, längst nicht so deutlich wie beim Gas. Aber die gesamte Volkswirtschaft hat sich jetzt ja mittlerweile auch an ein höheres Preisniveau angepasst, in dem Sinne, als Einkommenssteuergrenzen nach oben verschoben wurden, Bürgergeld Hartz IV erhöht wurde, das Existenzminimum nach oben, die Löhne sind nach oben angepasst worden. Das heißt, um die Kaufkraft von vor dem Kriegsbeginn wiederzubekommen, müssen wir gar nicht auf das alte Preisniveau zurück, weil ja nominal alles nach oben gegangen ist. Und das ist eben auch, was häufig vergessen wird. Ja, wir haben eine dynamische Preisentwicklung, wir haben auch eine dynamische Lohnentwicklung, wenn man immer nur sagt, die Preise sind heute höher als vor 10, 20, 30 Jahren, 100.000 Jahren, damit beweist man nichts.
Ist es nicht unterm Strich wurscht? Also es ist natürlich mal eine sehr theoretische Annahme, weil es kriegt nicht jeder die gleiche Lohnerhöhung, es kriegt nicht jeder...
Hat doch nicht jeder die gleiche Preiserhöhung.
Gut, ist es nicht unterm Strich wurscht, wenn wir sagen, okay, das Schnitzel ist 10% teurer geworden, aber die Leute haben auch 10% mehr Geld in der Tasche.
Wenn das der Fall wäre, aber es ist in der Regel nicht der Fall. Also zum einen, wie gesagt, weil die Inflationsdaten eher wenig mit der Realität zu tun haben. Und das zweite ist, weil durch die Inflation vor allem Assetpreise ansteigen. Das heißt, die Leute, die schon groß in Immobilien investiert sind, in Assets investiert sind, die vor allem Schulden genommen haben, um in diese Dinge zu investieren, profitieren halt im zweifachen Sinne. Zum einen, weil die Schulden entwerten, weil die Assets aufwerten. Für den ganzen, ich sag mal, Mittelstand und die ganzen Leute, die unter Mittelstand sind, die gar nicht solche Assets haben, die gar nicht die Chance haben, derartige Kredite zum Investieren zu nehmen, die können durch diesen Prozess nicht profitieren und werden sukzessive immer ärmer. Und das zeigen auch die Daten. Die Vermögensungleichheit geht immer weiter auseinander, speziell seit 1971, seitdem wir das Geld, so wie wir es jetzt haben, eigentlich nur noch aus dem Nichts erzeugen. Und das bedeutet, dieser Prozess beweist eigentlich seit über 50 Jahren jetzt, dass hier durch diesen Prozess weniger Wohlstand geschaffen wird und weniger Fairness für den einzelnen Bürger.
Es gibt Gewinner und Verlierer.
Hat er nicht einen Punkt? 1971 ist er mittlerweile schon Kult, gerade unter Bitcoinern und Goldfans. Aber wir haben ja auch handfeste Probleme. Also gerade, sag mal, unsere Generation, du bist glaube ich ein bisschen jünger, oder deine Generation, ist ja wurscht. Sag mal, junge Leute heutzutage blechen verdammt viel für die Miete. Also da geht schnell mal vom Einkommen 40% oder was drauf in den teuren großen Städten. Es war früher normal, sich eine Immobilie zu kaufen. Das ist heute schon für viele nicht normal, für manche unmöglich. Also ist da nicht versteckt, hat er da nicht einen Punkt, dass vielleicht die Preise ja sind gestiegen, die Leute haben dann auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche, aber das, woraus wirklich ankommt, haben die Leute viel weniger Wohlstand, Vermögen, Kaufkraft.
Wenn man sich jetzt mal für Deutschland die Daten, also erstmal 1971 kann man, also mal Korrelation und Kausalität, also man nimmt dann, man guckt dann 71, was war die große Änderung, eben Ende Goldstandard, Bretton Woods und danach Fiat-Geld, Geld wird gedruckt aus dem Nichts. Aber danach ist ja noch ganz viel anderes passiert. Wir hatten neoliberale Reformen und, und. Das heißt, jetzt mit einem Event vor 50 Jahren alles Mögliche erklären zu wollen, wissenschaftlich immer schwierig. Das Zweite ist, die, wenn man sich für Deutschland mal anguckt, seit 1991, seit also Ost-West zusammen und man das messen kann, haben sich die Preise, der Verbraucherpreisindex, ungefähr verdoppelt. Die Nominallöhne aber auch, sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt kleinen Reallohnzuwachs. Das heißt, im Schnitt ist es so, Löhne sind schneller gestiegen als die Inflation.
Im Median oder im Durchschnitt?
Ja, das Statistische Bundesamt misst den Index insgesamt. Nominallöhne, Lohnsumme.
Das ist halt das große Problem, weil wenn sich das umverteilt, einzelne sehr Wohlhabende, dann kann die Gesamtgesellschaft fahren.
Ich komme ja dazu. Ich komme ja dazu. Also da läufst du bei mir ja offene Türen ein, dass das schlecht verteilt ist. Also dass gerade kleine Einkommen eben nicht so viel Zuwachs hatten und dass der Zuwachs auch sogar hätte größer sein können, weil wir deutlich mehr Produktivitätszuwachs hatten. Den haben wir verpennt, Gewerkschaften sind schwach. Natürlich ist die Vermögensschere noch viel weiter auseinandergegangen als die Einkommensschere. Also da ist die Konzentration ungefähr doppelt so stark. Da gibt es Probleme. Nur jetzt pauschal zu sagen, hätten wir in der Zeit weniger Inflation gehabt, wären die Leute nicht so arm, stimmt nicht, weil dann wären die Lohnzuwächse vielleicht auch kleiner gewesen. Es entwickelt sich beides dynamisch. Deswegen, wenn man Politik für kleine Geldbeutel machen will, dann macht man das eben nicht, indem man einfach sagt, gut, wir machen jetzt ein hartes Geld, Bitcoin oder sonst noch was und versuchen damit die Inflation abzutöten, sondern da braucht es eben ein paar mehr Stellhebel.
Ich denke, dass wir 2000 Jahre Menschheitsgeschichte haben mit unzähligen Ereignissen, die eigentlich diese Entwicklung der Geldentwertung und der Negativeffekte seit 1971 darstellen. Das fängt beim Römischen Reich an. Wir sehen aber auch viele Volkswirtschaften in der modernen Zeit wie Argentinien. Und man sieht, dass wenn der Staat eben seine Regelmechanismen ausbaut, dass es den Menschen nicht zugutekommt und je größer die Staatsquote wird, desto geringer der Wohlstand innerhalb der Gesellschaft ist. Gerade Argentinien war früher eines der reichsten Länder der Welt und ist mittlerweile von Armut geplagt. Und ich denke, dass diese Entwicklung ein Warnhinweis sein sollte. Selbst die Großbank.
Du kannst aber nicht alles auf diesen einen Punkt monokausal zurückführen. Das ist eben das, was es unseriös macht. Du musst schon, okay, gucken, was wurde politisch sonst noch an Stellhebeln verändert. Wir können nach Argentinien gucken.
Aber es ist der einzige Punkt, der 2000 Jahre Volkswirtschaften verbindet.
Ja, aber über 2000 Jahre irgendwas zu argumentieren, ist sowieso schwierig. Hat sich so viel anderes verändert.
Das ist die Frage.
Also genau, ja. Und das würde ich eben in Zweifel
stellen. Also du sagst ja, du sagst nein. Ja,
also der Chefökonom Thomas L. Hogan, der damalige Chefökonom des US-Senates, hat die Volkswirtschaften in drei Zeitepochen eingeteilt. Das war einmal der marktbasierte Goldstandard, dann die Gründung der FED unter Einhalten des Bretton Woods-Abkommens, also einem harten Goldstandard, und die Zeitepoche seit 1972 dann dem Fiat-Geldstandard, und hat die Inflationszahlen in diesen Zeiten miteinander verglichen. Der Goldstandard hatte eine Inflation von 0,2%. Das Bretton Woods-Abkommen war dann ein bisschen höher, bei 2,5% oder so. Und seit 1972 haben wir ein Average von über 4% Inflation tatsächlich.
Und ein geringeres Wachstum.
Und ein geringeres nominales Wirtschaftswachstum. Und das zeigt, dass gerade die Hochinflation, die Hochindustrialisierung zu Zeiten der harten Geldstandards stattgefunden hat und dass eigentlich Wirtschaftswachstum genau seit eben der zentralen Geldschöpfung eingebüßt wurde. Und das sieht man eben wie einen roten Faden durch die Menschheitsgeschichte, dass eigentlich alle Staaten als kleine Staaten starten, Die USA zum Beispiel hatten ganz ursprünglich gar nichts wie eine Mehrwertsteuer oder sowas. Mittlerweile haben sie auch fast 40-50%, je nach Bundesstaat. Und das zeigt einfach, dass dieser Staatsprozess sehr ausufernd ist und früher oder später eben in dieser Ineffizienz des Staates ganz viel Wohlstand vernichtet. Er nimmt den Bürgern in Form von Inflation erstmal ganz viel weg, um ihn dann sukzessive in einzelnen Teilen, um das Ganze zu steuern, fair zu steuern, ein paar Sachen zurückgeben. Ich meine, man gibt den Menschen 250 Euro Kindergeld und nimmt denen vorher 45% ihres Einkommens weg. Das ist halt wirklich kein Prozess, der Fairness schafft. Und da sieht man, dass der Staat auch durch seine Bürokratie und diese ganzen Mechanismen einfach sehr viel Wohlstand vernichtet.
Lass uns das ganz kurz ordnen. Zu Bürokratie, glaube ich, kommen wir nach noch. Da war jetzt sehr viel drin. Nur eine ganz kurze Frage. Mit diesen Epochen, kann man die sinnvoll vergleichen? Also ich glaube, es ist bekannt, dass ich jetzt auch nicht gerade Fan von Bürokratie bin und dass ich auch auf der liberalen Seite stehe. Fangen wir mit den Epochen an. Also vor 2000 Jahren Römisches Reich mit heute, wenn wir uns allein die technologische Entwicklung anschauen, ist das sinnvoll? Ist das nicht eine ganz andere Basis? Zum Beispiel China hat ja mittlerweile es auch schwerer zu wachsen als jetzt vor 30 Jahren.
Was aber ein spannendes Beispiel ist, denn China hat damals eine offene Marktwirtschaft bekommen. Gerade Sonderwirtschaftszonen wie Shenzhen oder Hongkong haben dazu geführt, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung Chinas daran begründet war. China ist gerade dabei, die Unabhängigkeit zum Beispiel von Hongkong zu beenden, und man sieht, dass mit diesem Versuch, staatlich dort einzugreifen, das gesamte Wirtschaftssystem gerade anfängt zu stagnieren und sich zusammenzubrechen. China hat auch historisch gesehen ganz interessante Entwicklungen, wo wir nämlich nicht unbedingt 2000 Jahre für zurückgehen müssen. Das war Maos großer Sprung nach vorne. Anfänglich konnte er die Inflation bekämpfen. Langfristig gesehen hat er auch die Mechanismen der Geldmengenausweitung genutzt, Planwirtschaft eingeführt, immer mehr Preiskontrollen. Das hat am Ende dazu geführt, dass 50 Millionen Menschen verhungert sind. Und ich hoffe, dass das eben den MMT-Lern bewusst ist, dass es mehr Evidenz dafür gibt, dass ihre Theorie zu ganz viel Leid bisher geführt hat und dass es unzählige Zeitepochen gibt, die das beweisen, und keine einzige, die beweist, dass die Geldmengenausweitung, die unlimitierte, zu was Positivem führt. Vielleicht ganz kurz auch noch, um das zu ergänzen und zu untermauern. Morgan Stanley, die Großbank Morgan Stanley, schreibt auf ihrer Seite zu MMT, dass es eine gefährliche Theorie ist, die eine überwältigende Evidenz hat für derartige Ereignisse, dass es eben sehr großen Schaden dadurch geben kann, dass man unlimitierte Geldmengenausweitung hat und es keinen Mechanismus gibt, der das noch bremst. Von daher glaube ich auch, dass hier durchaus die MMTler eigentlich sehr allein sind mit dieser Betrachtungsweise und das aus einer eben nicht überprüfbaren zeithistorischen Betrachtung machen. Wir haben technologischen Fortschritt, wir haben Weiterentwicklung in unseren Produktionsketten und in all diesen Dingen. Allerdings sind die Mechanismen, die man anwendet, um scheinbar Wohlstand schaffen zu wollen, immer die gleichen. Wir entwerten das Geld, wir schaffen Bürokratie, wir führen Preiskontrollen ein und glauben damit, mehr Fairness zu schaffen. Aber schon immer war es so, dass dieser Prozess, ob politisch gewollt oder ungewollt, am Ende korrumpiert wurde. Und diese Korruption, die kann man nicht verhindern. Es gibt auch keine Möglichkeit, wenn ich eine Partei wähle, über das Geldsystem abzustimmen. Ich wähle halt immer nur eine politische Richtung. Aber dieser geldpolitische Prozess, alles unlimitiert zu finanzieren über diesen Sektor, der ist immer da. Und jetzt frage ich nochmal ganz final, um das auszubauen. Was passiert denn, wenn wir einen übermächtigen Staat schaffen, der wirklich unlimitiert Geld erzeugen kann, der in jeden Wirtschaftsprozess eingreifen kann, der einen übermächtigen Polizeistaat erschaffen kann?
Aber jetzt,
was passiert? Einen Moment bitte, ich mache eine hypothetische Welt auf. Was passiert, wenn wir derart viel Macht konzentrieren, durch die Monopolisierung des Geldes beim Staat? Was passiert, wenn dieses Werkzeug aus welchen Gründen auch immer korrumpiert wird und in die falschen Hände gelingt? Überlegt wird, wie schaffen wir es uns dann als Gesellschaft gegen einen solchen Prozess zu wehren?
Ganz kurze, du darfst gleich antworten. Du hast jetzt zum Geld, also wenn wir mal davon ausgehen, Geld wird jetzt, sagen wir, es wird sogar unendlich gedruckt. Du hast jetzt noch Polizeistaat und Sozialismus und alles Mögliche noch dazu. Also theoretisch könnte es das ja auch ohne geben. Also nein. Wenn wir jetzt. Gut, okay, dann sind wir schon...
Ja, da würde ich widersprechen.
Da kannst du jetzt den Part...
Weil wie viel Staat wir haben, also ob der Staat beispielsweise unser Glasfaser regelt, ob wir Schulen staatlich organisieren oder privat, all das sind ja politische Entscheidungen, über die wir, das will ich auch nochmal sagen, demokratisch abstimmen. Also es ist jetzt nicht der böse Staat, der uns alle autoritär irgendwas aufzwingt, sondern wir entscheiden ja darüber. Per demokratischen Prozessen, über die föderalen Ebenen, recht regelmäßig. Wer uns regiert, wer da die Mehrheiten hat und so weiter. Also wir haben da ja eine Teilhabe. Klingt nämlich so, wenn man dir zuhört, als wären wir irgendwie nur staatsgelenkte kleine Ameisen, hätten gar nichts mitzuerzählen.
Das habe ich aber nicht gesagt. Diese Worte legst du mir in den Mund.
Die lege ich dir in den Mund, weil so klang das gerade.
Da muss ich widersprechen. Ich sehe es vielmehr so wie du. Wir haben maximal eine Teilhabe an diesem Prozess. Wir haben aber als Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, in den Prozess der Geldschöpfung aktiv einzugreifen und zu sagen, es reicht jetzt. Das heißt, wir können zwar die Art und Weise wählen, wie das Geld ausgegeben wird, wir können aber nicht wählen, dass aufgehört wird, das Geld ausgegeben wird. Und das ist einfach ein Problem, das gar nicht wahrgenommen wird, von dem auch unser Staat in gewisser Form, wie wir ihn haben, ablenkt, weil vielleicht auch das gar nicht gewünscht ist.
Aber da widersprichst du ja da nicht einen Punkt, weil natürlich, wir haben eine Demokratie, wir wählen Parteien, aber es wird ja jetzt nicht demokratisch über jeden, sag mal, es wird jetzt zur Debatte gestellt, wir geben jetzt 10 Milliarden für das aus, ja oder nein.
Ja, aber wir wollen ja nicht 10 Milliarden Kredit für, 2000 Euro Kredit für Bäcker Lutze, wollen wir doch nicht eine Volksabstimmung
machen. Das habe ich natürlich nicht.
Aber das ist die Konsequenz, weil Banken schöpfen dezentral Geld. Bäcker Lutze geht zur Bank und wenn die sagt, dein Geschäftsmodell ist gut, schöpft die Geld, dann gibt's mehr Geld als vorher. Wenn du sagst,
okay, dafür das wollen wir jetzt ja auch schon, genau, dafür müssen wir jetzt ja staatliches Geld und privates Geld.
Und wir vermischen auch die Definition von dezentral. Also wir haben vielleicht ein verteiltes Bankensystem, aber bei weitem kein dezentrales, weil das einer zentralen Steuerung unterliegt. Also die Zentralbank gibt den Leitzins vor. Die Zentralbank greift auch ein, wenn Banken zu viele Kredite vergeben haben und ungedeckt sind, dann retten die Zentralbanken die Banken mit frischem Geld, sie rekapitalisieren.
Es gibt Regeln für die Banken,
ja. Natürlich, das heißt aber, dass es nicht dezentral ist. So eine verteilte Struktur gibt es auch in technischer Sicht, wie ein CDN, Content Delivery Network, was einfach ausgehend von einem Facebook-Server, replizierte Server überall auf der Welt hat, trotzdem unterliegt die Steuerung Facebook.
Aber die EZB...
Ein dezentrales Netzwerk wie Bitcoin unterliegt keiner zentralen Steuerung, als Beispiel, weil jeder Teilnehmer einen eigenen Knotenpunkt darstellt. Das heißt, die Banken sind in dieser Form nicht dezentral, sie unterliegen der zentralen indirekten Steuerung der Zentralbank, weil sie die Regeln für diese Geldschöpfung vorgibt.
Wer bestimmt denn jetzt, ganz kurz, vielleicht mal, vielleicht könnt ihr beide in zwei Sätze sagen, wer bestimmt denn über das Geld? Du hast jetzt sehr viel, also wir haben die Notenbanken, du hast aber auch sehr viel über den Staat gesprochen. Wer bestimmt denn übers Geld?
Sag du gerne.
Es ist die Zentralbank, die aber vor allem den Staat auch finanziert, über Umwege Staatsanleihen kauft und damit dem Staat Geld verschafft. Das heißt, es ist ein zusammenhängender Prozess. Allerdings ist es die Zentralbank, die eben die Regeln des Preises des Geldes, also den Zins, vorgibt.
Stimmt das oder nicht?
Das stimmt für staatliche Geldschöpfung, na klar, dafür ist die Zentralbank ja auch geschaffen. Die Zentralbank ist aber quasi eine Behörde des Staates, ne? Also wir erteilen ihr eine Aufgabe, nämlich also wickel quasi Staatsfinanzen ab und sorge dafür, dass die Inflation nicht größer ist als 2% gemessen am Verbraucherpreisindex, auch wenn du den in Frage stellst. Und dafür hast du unabhängig folgende Instrumente. Du kannst den Leitzins erhöhen oder senken oder eben Anleihen kaufen und verkaufen. Das ist das, was die EZB macht. Da ist sie unabhängig. Und klar, damit beeinflusst sie beispielsweise, wie viel Zinskosten hat Christian Lindner als Finanzminister.
Aber sie steuert ja auch die Geldmenge damit.
Sie steuert nicht die Geldmenge.
Aber
sie
das sagt die Zentralbank selber.
Sie beeinflusst damit natürlich, welche Investitionen von privaten Firmen, Bäcker Lutz
beispielsweise. Nein, aber muss ich dir widersprechen.
Nein, warte, lass mal kurz aus. Ich habe dir auch 10 Minuten jetzt gerade zugehört, bis zum Römischen Reich zurück.
Ja, okay.
Genau. Ich habe auch
wieder. Es
waren auch 30 Punkte.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber es ist halt tatsächlich nicht wahr. Die Zentralbank schreibt auf ihrer Seite, dass sie Geld schöpft. Also sie regelt die Geldmenge. Steht auf der Seite der Europäischen
Zentralbank. Natürlich, das tut sie deiner Meinung nach nicht. Warum nicht?
Nein. Die Zentralbank kann natürlich Geld erzeugen, und zwar Zentralbankgeld. Die Zentralbank ist die einzige Institution, die Zentralbankgeld erzeugen kann. Und sie natürlich sorgt sie dafür, dass die Banken, wenn sie Christian Lindner eine neue Anleihe abkaufen, dass die Banken jetzt mit Zentralbankgeld bezahlen, ist das Geld, was von der Zentralbank kommt. Deswegen hast du recht, wenn du sagst, über Umwege finanziert die Zentralbank den Staat, Christian Lindner. Aber du sagst, die Zentralbank steuert die Geldmenge. Und wenn wir dann darüber sprechen, dass Bäcker Lutze ja auch zur Bank gehen kann, einen Kredit nimmt, dann würdest du sagen, weil die Zentralbank den Leitzins festlegt, steuert sie quasi, ob Bäcker Lutze den bekommt, ja oder nein, da würde ich widersprechen, denn ob die Bank den Kredit an Bäcker Lutze vergibt, hängt davon ab, ob Bäcker Lutze kreditwürdig ist, ob sein Geschäftsmodell funktioniert, ob er die Bank überzeugen kann, dass sie das Geld plus Zinsen zurückbekommt. Denn die private Bank, die kann ja nicht Kredite vergeben, die ausfallen. Wenn die Kredite vergeben, die ausfallen, ist das Geschäftsmodell kaputt, dann sind die pleite, dann verdient da auch keiner mehr Geld.
Was passiert, wenn das bei Banken passiert, dass sie pleite sind?
Es kann sein, dass die Banken gerettet werden, das stimmt, das haben wir auch gesehen, aber...
Durch wen werden sie gerettet?
Aber die Eigentümer verlieren trotzdem Geld.
Und durch wen werden sie gerettet?
Natürlich durch den Staat, ja.
Aber nein, durch die Zentralbank. Und die Zentralbank rettet die mit was? Mit frischem Geld. Die Zentralbank
steuert die Geldmenge. Das ist...
Sie rekapitalisieren die Banken.
Das ist nicht korrekt.
Sie packen Geld auf das Balance Sheet.
Das ist nicht korrekt, weil wenn die Zentralbank der Bank eine Anleihe abkauft, dann ist das für die Bank ein Aktivtausch. Die Bank verliert eine Anleihe, bekommt dafür aber Zentralbankguthaben. Das verändert netto die Bilanz der Bank nicht.
Aber die Geldmenge, weil die Bank ja vorher Geld geschaffen hat, welches nicht zurückkommt und jetzt nicht zurückkommen muss, weil die Bank jetzt nicht mehr pleite geht. Weil
du wechselst jetzt ganz jetzt das Spielfeld. Also lass uns zurück ganz kurz.
Tue ich nicht.
Doch, doch, weil du sprichst über drei Sachen. Lass uns zurück zu der Frage, wer steuert die Geldmenge? Du sagst, sie ist zentral gesteuert. Ich sage, sie ist nicht zentral gesteuert, weil die Banken private Kredite vergeben an private Unternehmen. Und das wollen wir auch so. Und das ist auch super gut
also für die Marktwirtschaft. Also ist da für dich ein Marktmechanismus drin?
Selbstverständlich ist ein Marktmechanismus drin. Der ist von der Zentralbank, ich würde sagen, beeinflusst, weil die den Leitzins festlegt. Und das ist quasi die Untergrenze an Zins, der dann quasi über die privaten Kredite bestimmt. Aber Baker Lutze kann sich ja nicht zum Leitzins finanzieren, weil da gibt es einen Risikoaufschlag beispielsweise. Die Banken wollen Gewinne machen. Die Banken müssen ihren ganzen Apparat finanzieren. Das heißt, wenn der Leitzins wie gerade 4,25% ist, dann wird Baker Lutze den Bankkredit eben nicht dafür bekommen. So, und das ist wichtig, ihr kommt noch auf die Laufzeit an, aber das ist wichtig, das zu unterscheiden. Die Zentralbank legt nicht fest, welche Unternehmen bekommen wie viel Kredit.
Also
aber das implizierst du mit, die Zentralbank steuert die Geldmenge.
Sie steuert die Regeln, natürlich. Facebook steuert auch nicht, was die Leute auf Facebook schreiben. Dennoch ist es eine zentrale Struktur, die betrieben wird. Und das ist bei unserem Geld eben auch der Fall. Die Zentralbank gibt die Regeln des Geldes vor. Und dementsprechend muss sich auch jeder Marktteilnehmer daran halten. Es ist ja keine freie Entscheidung. Ja, klar, zum Beispiel kann ich auch nicht sagen bei der Bank, ich hätte meinen Kredit gerne in Bitcoin. Ja, ich kriege ihn in Euro. Das ist ja auch schon ein Zwang an dieses Geld, was ausgehend von der Zentralbank ja auch diese Preisstabilität haben soll. Wie soll eine Zentralbank überhaupt das Mandat einer Preisstabilität einhalten können, wenn sie keine Möglichkeit hat, über die Regeln dieses Geldes zu verfügen? Natürlich ist das keine dezentrale Struktur. Es ist eine verteilte Struktur, da gebe ich dir auch recht. Aber die Regeln dieses Geldes sind zentraler Natur, natürlich.
Also halten wir fest, dass es einen massiven Einfluss gibt, aber dass natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, ob das Baker Lutze ist, also der Kredit wird dann sozusagen vor Ort entschieden, individuell und nicht von oben per Ort
oder Mufti. Und ein Satz noch, selbst wenn die Leitzinsen günstig sind, was wir gesehen haben, kann die Zentralbank nicht dafür sorgen, dass es mehr Kreditnehmer gibt. Also Baker Lutze nimmt einen Kredit auf, wenn sein Geschäft gut läuft, wenn er mehr verkaufen kann. Wenn er das nicht hat, wenn die Wirtschaft stagniert, können die Zinsen auch null sein, dann... Das haben wir gesehen in den letzten 10 Jahren.
Gibt den schönen Spruch, die Pferde saufen nicht?
Man muss sie zur Tränke führen, aber saufen müssen sie selber sozusagen. Und das ist wichtig zu unterscheiden, weil da kann die Zentralbank sich auf den Kopf stellen. Wenn Baker Lutze sagt, oh, gerade lohnt sich nicht, dann geht er nicht zur Bank, dann nimmt er den Kredit nicht, auch wenn es keine Zinsen hat.
Mal dazu ein wichtiger Punkt, mal Frage an dich. Mhm. Vor kurzem habe ich ja mit den Herren Krall und Beck gesprochen, da ist sehr oft der Begriff Anmaßung des Wissens gefallen.
Ja.
Womit maßt sich eigentlich die Zentralbank an, zu wissen, was jetzt der richtige Zins ist? Weil der richtige Zins, der kann ja 0 sein, der kann auch 50%, also theoretisch kann der ja alles sein. Also woher will denn die Zentralbank wissen, was der richtige Zins ist?
Ja, ist eine gute Frage, weil...
oder?
Ja, ich bin zum Beispiel auch dafür, den Leitzins permanent bei 0 zu lassen. Meinetwegen lassen wir ihn auch bei einer niedrigen positiven Zahl 1, weil... der Zins ist ein Instrument, das betrifft ja alle Verträge, die es in der Volkswirtschaft gibt, die werden dadurch quasi verändert, weil der Preis des Geldes sich verändert. Die Bank, die vor der Leitzinserhöhung einen Immobilienkredit vergeben hat für 1% oder 1,5%, sieht jetzt alt aus, wenn sie 4,5% bekommt für Geld, was sie einfach bei der EZB lässt, ohne Risiko. Also ist quasi die Geschäftsgrundlage von vielen Verträgen in der Wirtschaft geändert worden. Und ja, du hast völlig recht, also der Zins ist kein genaues Instrument, um dafür zu sorgen, dass die Preise jedes Jahr eben genau nur 2% steigen. Der wird überschätzt und im Sinne von Anmaßung des Wissens, klar, da wird eine wichtige Variable, die sehr viele Wirtschaftsbereiche und Verträge vor allem betrifft, von einer zentralen Stelle beeinflusst.
Ja. Wäre es nicht noch viel besser, wenn der Zins sich durch den Markt ergibt? Weil Zins ist ja nichts anderes als der Preis für Geld, den es hat, um sich Geld zu leihen. Und sich Geld zu leihen sollte ja einer gewissen Bepreisung unterliegen, weil sonst hat es keinen Wert mehr.
Das haben wir ja trotzdem zusätzlich, weil auf den Leitzins setzt sich natürlich marktgetrieben, wie kreditwürdig ist Baker Lutze, wie risikofreudig ist die Bank und davon hängen dann die Marktzinsen ab. Der Leitzins ist ja nicht der zentral für alles.
Aber würde ich dann nicht dadurch, dass ich... näher an der Kreditschöpfung stehe, bessere Zinskonditionen bekommen und wird das nicht noch mehr diesen Prozess vorantreiben, den wir eh schon sehen, der Vermögensungleichheit.
Wie stehe ich näher an der Geldschöpfung? Also was meinst du damit
konkret? Zum Beispiel, indem ich einfach ein absolut für die Volkswirtschaft unabdingliches Unternehmen habe und einfach weiter Kredite bekomme, bevor ich einstürze und dann eine unglaubliche Arbeitslosigkeit nach hinten ziehe.
Sind wir da schon mal im Cantillon-Effekt?
Das sind wir die ganze Zeit, wenn Zentralgeld geschöpft wird, natürlich. Die, die als erstes Geld haben, profitieren als erstes, vor allem wenn das Geld neu geschöpft wurde, weil jetzt erstmal Kaufkraft aus der Gesellschaft umverteilt wurde auf neue Marktakteure, die zuerst das Geld nutzen, noch zum aktuellen Preisniveau. Dadurch, dass sie das Geld dann verwenden, schaffen sie ein neues Angebots-Nachfragespiel. Ich verknappe jetzt, dadurch, dass ich mein frisches Geld einsetze, den Brötchenmarkt von mir aus und kaufe ganz viele Brötchen.
Das bedeutet, was heißt, dass sie es zuerst bekommen? Das ist ja nicht so, dass jetzt einmal im Monat, sei mal, es werden neu gedruckt, 100 Milliarden und dann stehen die zuerst da und können zuerst rausrennen. Also wie bekommen sie es zuerst?
Es geht darum, dass ich in dem Moment, wo ich den Kredit nehme, keine Spareinlage nehme, sondern ich nehme neues Geld. Also Kredite werden aus dem Nichts erzeugt. Und das bedeutet, dass dieses Geld jetzt einfach nominal das Geld, die Kaufkraft der anderen repräsentiert. Und das heißt, ich kann das jetzt einsetzen am Markt und beeinflusse damit ja Preise. Ich setze mein Geld ein, kaufe jetzt zum Beispiel Brötchen, Autos, was auch immer mit diesem Geld. Jetzt steigen die Preise. Danach ist das Geld ja auch angekommen beim Brötchenproduzenten, beim Autobauer oder sonst wo. Der bezahlt seine Mitarbeiter. Und so verteilt sich das Geld auch nach und nach durch die Gesellschaft, aber eben langsamer. Die Leute, bei denen es dann ankommt, für die sind ja jetzt schon neue Preise da. Die Autos sind teurer geworden und so weiter. Das ist der Cantillon-Effekt.
Aber das ist ja eine Annahme, die du einfach so einbaust. Du beweist nicht, warum die Preise steigen. Du nimmst
Angebot
es einfach
und Nachfrage.
In deine Story ein. Aber warum sollen die Preise steigen?
Weil jemand ja, wenn er einen neuen Kredit schöpft, damit konsumiert und das Angebot und Nachfrage erzeugt.
Aber die zusätzliche Nachfrage führt doch nicht sofort zu steigenden Preisen.
Ja, aber das ist ja trotzdem ein Prozess, der
das
passiert.
Das stimmt beim Bitcoin beispielsweise, weil der Bitcoin knapp ist.
Das stimmt bei allen Dingen.
Aber dann müssen ja jeden Monat die Brötchenpreise steigen oder vielleicht sogar jeden Tag, theoretisch um 1 Cent.
Ja, im extremsten Fall passiert das auch, wenn diese Inflation ein gewisses Maß annimmt, sieht man genau das. Also in Ländern wie der Türkei oder so sieht man, dass genau sowas an der Tagesordnung ist, dass die Preise teilweise täglich in ganz extremen Hyperinflationsphasen, Venezuela war es so, dass sie wirklich teilweise stündlich angepasst wurden. Das passiert. Das ist dann der Extremzustand. Genau. Das passiert aber auch in langsam bei 2% Inflation. Nur, dass wir es eben nicht so hart wahrnehmen und deswegen scheinen wir uns auch alle damit zufrieden zu geben, dass es so ist. Aber der Prozess ist trotzdem da und wir sehen ja, es ist ja evident, dass wir eine zunehmende Vermögensungleichheit haben.
Ja.
Ja, natürlich ist
also
es
dazu gleich
alles logisch erklärt.
Ja. Lass uns mal ganz kurz bei dem Beispiel bleiben, Bäcker Lutze. Du bist jetzt Bäcker Lutze und ich bekomme jetzt Geld, weil ich mir einen Kredit aufgenommen habe von der Bank.
Bei der zweite Filiale.
Genau, ich habe eine Filiale und ich nehme jetzt davon 5 Euro weg, um bei dir neue Brötchen zu kaufen. Du bist Bäcker Lutze. Die Nachfrage von mir hattest du vorher nicht. Dann erhöhst du doch nicht die Preise, dann verkaufst du einfach mehr Brötchen.
Ja, stopp, Moment.
Du gehst ja davon aus, dass Bäcker
auch Bäcker. Du bist auch Bäcker und wolltest die Filiale auch haben. Du hast aber diesen Kredit nicht genommen. Jetzt hat Bäcker Lutze durch seinen neuen Kredit eine neue Filiale kaufen können, hat den Immobilienmarkt verknappt und für dich wird die nächste Immobilie in dem Ort teurer. Natürlich ist das der Prozess. Angebot und Nachfrage, so entstehen Preise.
Jetzt hast du wieder das Beispiel verändert. Du bist Bäcker Lutze, ich komme zu dir und kaufe ein Brötchen und ich war vorher noch nie da. Du hast also mehr Nachfrage als vorher. Dann erhöhst du doch nicht gleich die Brötchenpreise.
Wenn die Nachfrage steigt, ja natürlich.
Nein, du verkaufst mehr Brötchen.
Wenn ich mehr Brötchen verkaufe, dann muss ich mehr Zutaten einkaufen, um Brötchen zu produzieren. Damit verknappe ich den Zutatenmarkt und dann steigen die Erzeugerpreise und nach dem Steigen der Erzeugerpreise steigen dann auch irgendwann die Verbraucherpreise. Das ist doch logischer Prozess.
Du gehst automatisch immer davon aus, dass die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Dass Bäcker Lutze also immer schon komplett alle Brötchen, die er backt, auch verkauft.
Nein, davon gehe ich nicht aus. Ich gehe von Angebot und Nachfrage aus.
Mario, du bist Bäcker Lutze, ich komme zu dir und ich war vorher noch nie da und will jetzt ein Brötchen kaufen. Und du sagst, ich habe dich auch noch nie gesehen, nimmst du von mir jetzt einen höheren Preis? Natürlich nicht, sondern verkauf mir Brötchen.
Ja, aber das ist ja ein verzögerter Prozess, das passiert ja aber trotzdem unweigerlich.
Aber jetzt du gehst davon aus, dass die Produktionsseite nicht ausgedehnt werden kann. Mehr Geld, mehr Nachfrage und dann gehst du davon aus, mehr Nachfrage trifft auf knappes Angebot und dann hast du recht, dann steigen die Preise. Das ist am Aktienmarkt beispielsweise so, das ist beim Bitcoin so. Aber nicht, wenn die Produktionsseite der Welt noch ausgelastet werden kann.
Aber weil das ist wirklich wichtig.
Ja.
Wenn neues Geld geschöpft wird, verteilen wir die Kaufkraft von allen in der Gesellschaft um auf die neu erschaffenen Geldeinheiten.
Da ist schon ganz viel Annahme drin.
Das Geld, das geschöpft wird, kommt das immer, das ist vielleicht, was du auch meinst, kommt das immer zu 100% bei das ist ja immer das, also zum Beispiel ein gutes Beispiel sind immer die Schecks während Corona. Die haben die Leute hier, du hast einen 100-Euro-Scheck, dann gebe ich die 100 Euro aus. Ja. Das, da glaube ich, da können wir nicht widersprechen, oder? Da gab es ja auch Inflationen. Aber das, sag mal, es gibt eine Geldmengenausweitung um 100 Euro. Kommen diese 100 Euro dann alle immer im Kreislauf an? So, ist das so?
Ich würde sagen, selbst wenn sie ankommen, kann es ja einfach sein, dass vorher nicht genutzte Ressourcen und Produktionskapazitäten dann genutzt werden. Die Maschine wird länger laufen gelassen, der Bäcker verkauft das Brötchen, was er am Vortag noch weggeschmissen hat, aber trotzdem gebacken hatte, all das.
Warum wollte er das tun? Also das hat doch, nein, Moment. Wenn wir die Geldmenge erhöhen, ja, gehen wir mal von, also würdest du mir zustimmen, dass innerhalb einer Volkswirtschaft, innerhalb eines Währungsraums, die Währung bepreist wird durch Waren, Güter, Dienstleistungen, alles, was in dieser Währung entsteht. Und dass der Wert dieses Geldes maßgeblich an der Wirtschaftsleistung hängt, die in dieser Währung bepreist ist und finanziert wird, richtig? Und du sagst ja, das ist ja deine Annahme, wenn die Wirtschaft steigt, und zwar schneller als die Geldmenge, dann kann das Geld sogar aufwerten. Und da würde ich sogar zustimmen. Ist das richtig soweit?
Guck.
Genau. Wenn jetzt aber die Wirtschaft steigen sollte und die Geldmenge sogar knapp bleiben sollte, wäre dann der Effekt nicht noch viel stärker für die Gesellschaft zu verspüren. Worauf ich hinaus will ist, wenn du nämlich recht hast und du hast es ja gerade bestätigt, dann ist es tatsächlich so, dass Geld als Geldzeichen, als einzelner Schein, wenn man das mal so bildlich darstellen will, ja nun repräsentativ ist für das, was in dieser Wirtschaft stattfindet. Und wenn wir die Geldmenge jetzt erhöhen durch neuen Kredit, einfach mehr Geldeinheiten die gleiche Wirtschaft repräsentieren.
Das heißt, wir verteilen, aber das hast du gerade bestätigt. Nein, weil in dem Moment, wo Bäcker Lutz den Kredit nimmt, gibt's mehr Geld, aber es gibt auch gleich mehr Produktionskapazität, weil der ja damit einen Ofen hat. Den Ofen hatten wir
vorher nicht. Dann müsste es ja immer 100% von der neuen Geldmenge auch neue Produktion geben. Das ist aber nicht unbedingt der Fall.
Oder die bestehenden stärker ausgelastet werden.
Insbesondere, weil ich ja jetzt auch trotzdem durch diesen Effekt, der Bäcker Lutze kann jetzt produzieren, während ein anderer vielleicht drauf gespart hat. Der, der drauf gespart hat, für den steigen jetzt durch diesen Prozess die Preise und er kann sich, natürlich.
Warum?
Beide wollten die Immobilie haben. Ja? Der andere hat jetzt schon 90.000 gespart, die Immobilie kostet 100.000. Der Bäcker Lutze nimmt sich jetzt einmal einen Kredit von 100.000, kauft die Immobilie und die Immobilie, die daneben steht, steigt, weil jetzt die Nachfrage gestiegen ist, von 100 auf 110.000. Für den einen ist der Gesamtprozess teurer geworden, die Kaufkraft ist umverteilt auf den, der Schulden gemacht hat. Und der Profiteur durch dieses Systems ist der, der Schulden macht, weil die Schulden entwerten. Jetzt ist die große Sache, die große Annahme, wir ziehen die Kaufkraft von den effizienten Marktteilnehmern ab und geben sie den ineffizientesten schuldenmachenden Marktteilnehmern. Wir bestrafen die
Sparer. Wer ist denn effizient?
Jemand, der versucht, möglichst viel Gewinn zu machen und möglichst viel davon beiseite legen zu können, um dann eine Investition zu tätigen, wird effizienter sein, wie jemand, der auf diese Effizienz keine Acht nehmen muss und einfach überproduzieren kann, weil er kann ja einfach mit dem nächsten Kredit seine Produktion vergrößern. Das ist auch das, was wir sehen, was, glaube ich, auch so viele Menschen stört mittlerweile, dass das, was unsere Umwelt kaputt macht, einfach das Vernichten dieser Preisbildung ist. Preise sind dazu da, Knappheiten zu signalisieren. Das sind wichtige Signale, die der Markt erzeugt, dadurch, dass man feststellt, hey, ein Gut wird knapp, jetzt steigt der Preis, wir nutzen weniger dieses Gut, wir versuchen vielleicht Alternativen dafür zu finden. In diesen Prozess greift der Staat durch diese Geldschöpfung stetig ein, zum einen durch Kredite, zum anderen aber auch durch Steuern und auch natürlich durch Gesetze und Regeln. Und dadurch hat man eine unglaubliche Verzerrung in dem Markt, die auch zu dieser unglaublichen Unfairness innerhalb der Gesellschaft führt. Und im Endeffekt ist das so, man hat eine Uhr, ja, da sind diese 12 Zahlen drauf, ja, das ist die Zeit, die wir haben. Und der Staat sagt, naja, in dem Moment, wo wir einfach mehr Striche drauf malen, haben wir jetzt mehr Stunden, mehr Zeit geschaffen. Das ist auch nominal korrekt, aber die zugrunde liegende Volkswirtschaft ist dadurch nicht beeinflusst.
Der Vergleich passt nicht, weil eine Uhr ist natürlich begrenzt. Auch der Immobilienmarkt ist immer zeitlich recht begrenzt. Das dauert immer aus, bis man neue Immobilien gebaut hat. Wir können uns darauf einigen, dass wenn die Nachfrage die Produktionskapazitäten übersteigt, dass es dann, Nachfrage größer als das Angebot, dass das die Preise treibt. Und wir können uns auch darauf einigen, dass beispielsweise neue Kredite oder staatliche Schulden, Staatsdefizite, das befeuern können. Stimmt. Wir können uns nicht darauf einigen, dass wir, wenn wir auf die Geldmenge gucken, immer perfekt erklären können, wie die Preise sich entwickeln. Denn Geldmenge, wir haben es auch während Corona beispielsweise gesehen, dieser sogenannte Geldmengenmultiplikator, der Umlaufgeschwindigkeit, sorry, die ist ja runtergegangen massiv. Das heißt, es wurde gar nicht umgesetzt, das Geld. Und deswegen sage ich nur immer, Geldmenge hilft uns nicht, das alles zu erklären. Nachfrage, Auslastung der Wirtschaft. Lasst uns darauf gucken. Und klar, neues Geld erhöht die Nachfrage. du würdest vielleicht sagen künstlich, ich würde auch meinetwegen künstlich, okay. Wenn das zu mehr Produktion führt, ist es gut, wenn das nicht zu mehr Produktion führt, führt das nur zu höheren Preisen und dann sind wir bei der Frage eben, wer profitiert oder verliert dann eigentlich davon, wenn die Preise steigen.
Ganz kurz, dann komme ich aber auch auf die Frage von Mario von vorhin zurück, wer sollte sich anmaßen, derart die Wirtschaft zu antizipieren und die Art und Weise, wie sich das Geld in der Gesellschaft zu verteilt, festzulegen, zentraler Natur. Der Markt ist doch der effizienteste Prozess, um Preise festzustellen und auch Geld fair zu verteilen nach Leistungsträgern und nach dem, was die Gesellschaft
passiert zur Verfügung stellt. Ganz kurz, wir machen gleich weiter. Ich würde gerne den Cantillon-Effekt abschließen, dass wir langsam zum noch zum größeren Wirtschaftsmodell kommen, zu Inflation, Deflation, wie sich das auswirkt. Frage zum Cantillon-Effekt. Also wer sitzt da am nächsten dran? Das wären ja jetzt theoretisch die Notenbanker und die Politiker.
Oder wer
sitzt da am nächsten dran? Du bekommst auch gleich eine unangenehme Frage.
Also ich denke, in erster Form der Staat, weil er als Staat in seiner eigenen Währung de facto nicht pleite gehen kann.
Okay,
was, also nicht heißt, was nicht heißt, dass die Währung deswegen unlimitiert ausgeweitet werden kann, weil wenn eine Währung keinen Wert mehr hat, kann er zwar unlimitiert davon erzeugen, er kann daran nicht pleite gehen, aber der hat auch keinen Wert mehr. Ist dann
der Wohlstand
erzeugt. Das ist ein bisschen wie Robert Habeck sagt, die Unternehmen, die sind nicht insolvent, die hören nur auf zu produzieren. Also der Staat ist nicht pleite, der hat nur kein Geld, was keinen Wert mehr hat. Also
aber ist so früher können wir uns, glaube ich, darauf einigen, war der Staat, war es der König, waren es die Fürsten, wie auch immer. Die waren nah dran, die konnten ihre Goldmünzen ausgeben. Die saßen in den dicken Palästen. Aber wer profitiert denn da heute als Person konkret? Ist ja nicht so, dass, gut, denen geht's allen nicht schlecht, den Politikern, aber ist ja nicht so, dass das
Vorstände jetzt die reichsten Menschen... Vorstände von hochverschuldeten Global-Player-Unternehmen zum Beispiel,
okay,
die profitieren natürlich direkt, die haben teilweise Milliarden Gehälter über ein paar Jahre und haben Milliarden verschuldete Unternehmen. Das sind einfach Prozesse, wo ich als normaler Bürger niemals drankommen kann und die das auch vorantreiben. Dann profitieren alle die bereits in Assets, Immobilien und sonstige Dinge investiert sind, weil eben durch diesen Prozess der Geldmengenausweitung das Geld in diesen Bereichen landet. Die Leute versuchen ja auch trotzdem irgendwie Sparen wieder zu simulieren. Das ist ja das, was durch das Geld verloren geht. Also suchen sie sich Strategien. Das ist auch der Grund, warum sowas wie der MSCI World so beliebt ist. Man streut jetzt einfach das neue Geld in den großen weiten Markt, um einfach nominal gesehen so ein bisschen diese Geldmengenausweitung auch zu performen und versucht dadurch das Sparen zu simulieren. Man streut das Risiko, aber auch den Gewinn und dann hat man ein paar Prozent Gewinn und hat so ein Sparen wiederhergestellt, was er eigentlich das Geld können sollte. So, und das sieht man dadurch, dass aber das Geld dann im Finalen dann auch wieder dort landet und es gerade Leute, die sehr viele Kredite nehmen können. Und wenn man einmal in dieser Spirale ja auch drin ist, kann ich auch meine bisherigen Dinge, die ich genommen habe, für weitere Kredite nutzen.
Sehr gut. Jetzt hast du mir die Steilvorlage geliefert, was ich nämlich dich fragen wollte eigentlich schon. Du hast vorgesagt, die Zinsen sollten bei Null sein.
Ja.
Jetzt bin ich nicht Bäcker Lutze, sondern jetzt bin ich der Obermacker mit 50 Milliarden. Ich habe 100 Immobilien. Jetzt gehe ich her und sage, also super, Zinsen bei Null. Hier, ich habe schon 100 Immobilien. Ich kaufe mir jetzt die 101., die 102., die 100. Dadurch wird das Angebot von Immobilien kleiner. Ich habe die vielleicht einfach nur leer rumstehen, weil ich mir denke, was soll ich sonst mit meinem Geld machen? Also hat er da nicht einen Punkt, vielleicht diesen Cantillon-Effekt ein bisschen weitergedacht? Also 0% Zinsen und die Reichen können sich quasi unbegrenzt immer reicher machen, kaufen dann auch noch oft Immobilien, was sicherlich auch ein Teil des Problems ist, was das Angebot verknappt.
Ja.
Ist das nicht so? Ist das dann vielleicht der Cantillon-Effekt? Vielleicht müssen wir es anders nennen, aber...
Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sogar im Gegenteil sagen.
Aber es ist doch nicht sinnvoll.
Aber positive Zinsen sind ja für die Reichen viel entspannter. Weil positive Zinsen, dann kriegen sie darauf erstmal Zinsen, ohne was zu machen. Und positiver Zins heißt ja, diejenigen, die für den Hauskauf einen Kredit aufnehmen müssen, für die wird es viel, viel teurer. Die müssen mehr zahlen. Wer das einfach aus dem Eigenkapital mal eben zahlen kann, der kann das Haus ja dann in der Gesamtkostenbetrachtung viel günstiger kaufen. Deswegen würde ich sagen, nee, Nullzinsen sind schon fairer.
Aber lösen das Problem auch nicht gar so richtig. Also wenn wir jetzt mal...
Nee, wir können über den Zins nicht das Vermögensproblem lösen. Das stimmt, das ist falsch. Das kriegen wir nicht hin. Wir können nur weniger Chaos schaffen.
Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, dass der Zins das Vermögensproblem geschaffen hat. Der niedrige Zins.
Nein. Da geht es ja auch viel um Macht und wem gehört eigentlich was beispielsweise. Und also wenn du die richtig Reichen anguckst, da geht es sehr häufig um Familien, Unternehmen, die in einer Familie über Generationen weitergegeben und vererbt werden, die im Übrigen sehr wenig besteuert werden. Also wenn wir über Steuerlast reden, da ist die Steuerlast sehr klein bei Erbschaften.
Wenn Steuern dieser unfaire Prozess sind, ich meine, man hat eine Geringverdienerfamilie, man nimmt ihnen, je nachdem, was sie verdienen, zwischen 35, 45% von dem, was sie verdienen, ab als Staat.
Aber nicht, was sie verdienen, wenn dann höchstens gemessen an dem, was sie ausgeben. Weil, also gemessen am Einkommen zahlt kein Geringverdiener 35% oder 40%
Durchschnittssteuersatz. Natürlich.
Nicht bei der Einkommenssteuer.
Wenn ich danach dann noch die
Umsatzsteuer... Wenn mir das alles dazu reicht, das meine ich ja.
Ja, also, natürlich.
Dann ist es nicht nur gemessen am...
Wenn es hart auf hart kommt, ist man sogar mittlerweile bei über 50% im schlechtesten Fall. Also das ist enorm, was der Staat
sich... Aber da rennst du bei mir und dann rennst du auch bei dir offene Türen ein.
Ja, aber das ist ja deine Begründung und das ist ja auch leicht. Dann kriegt man ja auch die Leute, die jetzt eben vielleicht auch dieses Debakel nicht verstehen und einfach nur in dieser Notlage stecken, da rennt man natürlich bei denen offene Türen ein, zu sagen, ja, und schaut mal, wie viel Geld da andere verdienen und die zahlen keine Steuern, die müssen wir es auch abnehmen. Warum dreht man das Ganze nicht mal um und sagt, wir gehen mal für euch mit den Steuern runter, statt jetzt noch mehr Menschen in diese Notlage zu bringen? Ich meine, wenn man den Menschen den Wohlstand abnimmt, dann wird Folgendes passieren. Die wirklich Wirtschaftsträger sind, werden entweder aufhören, wirtschaftlich weiter so erfolgreich sein zu können, weil sie derartige Abgaben haben und eben weniger Geld zum Investieren und Ausbauen haben. Oder sie werden sogar im Zweifelsfall irgendwo hingehen, wo es einfach eine angenehmere Steuer gibt und dort ihr Unternehmen weiterführen. Das heißt, man treibt eigentlich den Wohlstand aus dem eigenen Land raus. Die hier überhaupt noch was oben halten und das alles finanzieren, die zwängt man sich dann auch noch ab, wenn man die jetzt auch noch mitbesteuert. Ich würde sagen, wäre es nicht viel schlauer, wenn der Staat insgesamt einfach mal sein ganzes Mandat ein bisschen zurückfährt, in ganz vielen Bereichen runterfährt, die Steuerlast der ganzen Bürger einfach weiter senkt, sodass die Menschen sich viel mehr selber leisten könnten. Dann ist vielleicht auch gar nicht mehr die Notwendigkeit da, so viel Geld umzuverteilen und für Fairness zu sorgen.
Jetzt sind wir bei einer anderen Baustelle oder Teilbaustelle, da bin ich voll bei dir, also da hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Aber braucht es dafür Bitcoin? Also wir haben ja zum Beispiel jetzt ein Instrument wie die Schuldenbremse. Gut, da kann man jetzt auch eine eigene Sendung drüber machen. Also würde es nicht reichen, wenn der Staat, wie du sagst, einfach, was wahrscheinlich schwierig wird, Bürokratie nicht immer mehr, sondern weniger, wenn der Staat einfach extrem beschnitten werden würde, natürlich jetzt nicht in seinen Kernaufgaben, da ist er ja gefühlt, also zumindest aus
Sicht. Ja, aber das ist eben das, was die Evidenz zeigt, dass das eigentlich die absoluten Ausnahmesituationen sind, wo das passiert. Vielleicht gerade mit einem Javier Milei in Argentinien, der wirklich am
Start ist. Komischerweise ist über Nacht möglich. Ob das jetzt erfolgreich wird, wird sich zeigen.
Das wird sich zeigen.
Aber es ist möglich.
Genau, das ist erstmal möglich. Aber es ist eben genau das Spannende zu sehen. Es wird eine politische Richtung gewählt. Diese politische Richtung macht Dinge. Das Leben für die Menschen wird schlechter. Das ist super gefundenes Wissen für die politische Opposition. Sagt dann, was alles schlecht läuft bei denen. Dann wird die andere Seite gewählt. Ja, und dann machen die noch weitere Gesetze und noch weitere Steuerbestimmungen und so weiter. Und es ist so ein Pendel hin und her. Aber keiner kommt auf die Idee, politische Macht abzubauen. Es ist irgendwie so ein Rechts-Links-Pendel, in dem wir uns...
Aber du tust es, als wäre die Staatsquote in Deutschland in den letzten Jahren total explodiert.
Nein, das tue ich nicht. Ich sage einfach, dass im Allgemeinen ich finde, dass mittlerweile einfach so viele Dinge aus den Händen der Bürger geglitten sind, weil man sich anmaßt.
Mach mal drei Beispiele.
Also ein Beispiel finde ich allgemein sind die Steuern in der Höhe, wie wir sie mittlerweile haben und damit zu verargumentieren, was der Staat alles für die Bürger tut. Denn ich denke, dass dadurch, dass der Staat diese Dinge tut, er Monopole erzeugt. Und das ist auch überprüfbar. Denn die, die nah an diesem Staatsprozess sind, die können eben gutes Geld verdienen, die haben auch einfach Vorteile. Und das bedeutet...
Mach mal konkret ein Beispiel.
Du hast vorhin den Straßenbau genannt.
Ja.
Das ist ja eine Annahme, dass nur der Staat das könnte. Aber eigentlich de facto gebaut wird er von Unternehmen. Warum muss der Staat den Unternehmen das Geld geben? Warum können es die Bürger nicht selber regeln? So, das ist ein Beispiel. Das sind kleine Teile. Es geht aber natürlich auch über die ganzen Gesetze, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, ob es jetzt Selbstbestimmungsgesetze sind oder. Der Staat greift überall in unser eigentliches gesellschaftliches Leben ein. Und das sind ja auch Gesetze, über die wir demokratisch nicht abstimmen. Damit sage ich nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Ich hinterfrage diesen Prozess und ich hinterfrage, ob das Ausbauen dieser ganzen Bürokratie, die damit einhergeht, die Kosten verursacht, wirklich am Ende mehr Effizienz und mehr Wohlstand für die Menschen erzeugt, wie wenn wir diese ganzen Prozesse weglassen würden.
Hat er da nicht einen Punkt? Also die Steuern sind hoch und...
Aber die sind nicht erhöht worden. Also wenn man sich
aber sie sind hoch im Vergleich. Auch wir sind ja Höchststeuer. Also bei Singles sind wir hoch.
Die Einkommenssteuer, also Arbeit wird in Deutschland sehr hoch besteuert, im internationalen Vergleich auch. Ja, aber da hat sich auch lange nichts getan. Also die letzte Einkommenssteuerreform ist ewig her. Und Vermögen
im Gegenteil
wird sehr gering besteuert.
Gut, das ist jetzt
Konsum wiederum wird auch hoch besteuert. Mit mittlerweile 19% Mehrwertsteuer, war auch mal weiter unten. So, ich meine, da rennt man bei mir offene Türen ein, dass man eine Einkommenssteuerreform macht, dass man bei den Sozialabgaben bei kleinen Einkommen angeht, dass man überhaupt Steuern streicht. Wir haben so viele Bagatellsteuern, Nonsenssteuern, Kaffeesteuer, Biersteuer, Shop, wer braucht den ganzen Quatsch? Das gerne alles machen. Ich bin sofort dafür offen. Nur, ich habe Probleme damit, wenn man sagt, irgendwie der Staat, der ist übergriffig geworden und der dominiert alles. Wir haben eine Staatswirtschaft.
Ist ja nicht so. Die Staatsquote ist recht stabil. Wir haben eher das Gegenteil gehabt in den letzten 20 Jahren, dass beispielsweise Stromnetze privatisiert wurden, dass die Bahn in den 90er Jahren privatisiert wurde. Das ist
jetzt ja,
ein Scheinkonstrukt. Gut, Deutsche Bahn ist alles gut, können wir darüber reden. Nur, es ist ja nicht so, als wären wir in einer Staatswirtschaft. Und das Beispiel Straßen, finde ich, ist ein ganz schlechtes. Weil welche Straßen würden denn gebaut, wenn das einfach nur die Privaten planen? Dann hast du keine Straßen dort, wo die Menschen keine Kaufkraft haben.
Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt bei sämtlichen Etatisten. Sie antizipieren diese Welt, sie konstruieren Probleme, die nicht da sind, und konstruieren eine Angst vor Problemen und rechtfertigen damit dieses übergriffige Verhalten. Das tut ja alle. Also das ist das, was das große Problem ist und das, wo die Gesellschaft heute vorsteht und was auch den Leuten mittlerweile auf den Keks geht.
Nein, aber was meinst du jetzt konkret, dass er sagt, dass dann Straßen gebaut werden?
Genau, du antizipierst, was daraus dann passiert.
Stunden. Aber ich meine, das ist ja, es ist bei Netzen beispielsweise, ist es evident, dass dort gebaut wird, weil wir sie privatisiert haben, wo es sich lohnt. Wir haben eben 5G nicht an jeder Milchkanne, wie es mal versprochen wurde. Deutschland beim Glasfaserausbau.
Ja, aber ist das nicht der absolute Beweis fürs Versagen des Staates?
Nein, ist jetzt privatisiert.
Aber die Leistungen des Staates, glaube ich, können wir jetzt...
Der Netzausbau ist...
Alles das, was da passiert. Und da können wir auch mal auf die Stromnetze gehen. Da können wir aber auch auf, was ich vorhin erzählt habe, diese großen Konzerne gehen, wie so ein VW-Konzern mit 400 Milliarden Dollar Schulden. Das ist kein Privatsektor mehr. Bei derartiger Schuldenlast unterlegen dem zentralen Geldprozess reden wir hier schon fast von planwirtschaftlichen Strukturen.
Aber wer hält die
Schulden? VW ist doch kein planwirtschaftliches
Unternehmen. Der Konzern ist mit am höchsten verschuldet weltweit.
Aber wer hält die Schulden? Das hält ja nicht, die hält ja nicht nur der Staat, oder?
Die Schulden hält der Konzern.
Ja. Aber die Gegenpartei der Schulden, meine ich.
Die
Forderungen.
Das sind Autokäufer, die da bei der VW-Bank...
70% davon. Ja. Der Rest gehen auf den Konzern. Und egal, wie man das dreht, die Menschen könnten ja auch mit Ersparten ein Auto kaufen, aber sie kaufen es mit Schulden bei diesem Konzern, bei der Bank, die zu diesem Konzern gehört, die Regeln der Zentralbank
durchführen. Und dadurch gibt es mehr Autos, als es sonst gegeben hätte, weil viele sich das sonst nicht hätten leisten
können. Dadurch
ist das sinnvoll, dass die VW-Bank, also du hast es ja vorher beschrieben, dass der Bäcker Lutze kriegt seinen Kredit nur, wenn er die Bank überzeugen kann. Ja. Die VW-Bank würde wahrscheinlich überzeugen müssen, dass er sich ein Auto kauft, oder?
Genau.
Ist das noch sinnvoll?
Ja, ich meine,
Friseur fragt, ob ich eine neue Frisur brauche.
Da kann man...
So ein bisschen, oder?
Naja, klar, da kann man... die Regeln hinterfragen, das ist alles gut, bin ich sofort dafür, finde ich auch nicht unbedingt sinnvoll. Aber das ist ja was anderes, als zu sagen, wir müssen jetzt den Straßenbau privatisieren. Ich weiß, nachher sagst du noch, wir müssen Polizei und Feuerwehr privatisieren. Dann muss man anrufen und die Kreditkartennummer durchgeben, bevor die Polizei kommt.
Wie funktioniert der Netflix-Abo oder andere Dinge? Natürlich gibt es für alles solche Konzepte und das zeigt
auch der private Sektor. Also brauchen wir den nächsten Polizei-Abo und ein Feuerwehr-Abo oder was?
Warum denn nicht? Das hast du doch jetzt auch nur als Zwangsabgabe. Und die Zwangsabgabe führt sogar zu unnötig hohen Kosten, weil du eine Monopolisierung erzeugst. Du hast ja gar kein Angebot und Nachfrage.
Da gibt es die Polizei dort, wo die Leute sich nicht leisten können, eben nicht. Und ich glaube, das führt zu ganz, ganz vielen Problemen.
Da haben wir schon wieder, du antizipierst. Ja, das ist das, was ihr die ganze Zeit tut. Ihr konstruiert Probleme,
die nicht da sind. Polizei und Feuerwehr nur für Reiche ist. Das, was
also bitte, schau mal bitte aktuell auf den Zustand dieses Landes und frag dich, ob der Staat seinen Aufgaben, Sicherheit zu erzeugen, für die Menschen gut nachgekommen ist. Also es ist doch der absolute Beweis für das Versagen der staatlichen Institutionen, der staatlichen Geldverteilung, der Finanzierung dieser Dinge, was wir aktuell sehen.
Aber du sagst das einfach so pauschal.
Wie? Aber, was sagst
du
pauschal?
Das ja, ist du sagst das pauschal. Nee, das war einfach für einen Überprüfer. Du legst kein Argument vor. Du sagst einfach, der Staat funktioniert nicht mehr.
Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein.
Der
nein.
Staat sorgt nicht mehr für Sicherheit.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage, dass die Sicherheit in Qualität gefallen ist.
Ja, das sagst du. Einfach
ich so. Sage aber nicht, dass er nicht mehr für Sicherheit
fallen ist. Woran hast du es fest?
Naja, das an Kriminalitätsraten.
Die sind explodiert oder was? Stimmt gar nicht. Beispielsweise.
Okay. Ja, es gibt schon jetzt wollen wir uns nicht in Messerangriffen vertiefen, aber die haben sich, glaube ich, verdoppelt. So, das habe ich jetzt hier nicht vorbereitet, aber ich glaube, das
also ich denke,
ein Anstieg. Können wir uns darauf einigen, dass die Leistung des Staates nicht ganz vorsichtig
vor mir
nicht besser geworden ist?
Guck dir die Infrastruktur an, guck dir die Schulen an. Das ist ein absolutes Unding. Nur, die Frage ist ja, ist dafür die Lösung, das zu privatisieren? Also wenn wir mit der Polizei nicht zufrieden sind, wollen wir dann ein Polizeiabo. So,
das wäre jetzt auch, es mir. Ich gebe auch zu, das ist natürlich sehr weit gesponnen. Ich habe das natürlich gerade auch ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ich bin allgemein der Meinung, wir müssen ja auch nicht von heute auf morgen anfangen, hier den Staat abzuschaffen. Das wünscht sich auch keiner. Ja, das würde ein Chaos erzeugen, das kein Mensch sich wünscht. Da bin ich komplett dabei. Die Frage ist aber vielmehr,
wo wir den Staat haben wollen, wenn wir jetzt über Sachen wie Bahn, über Stromnetz und so weiter reden. Klar, da sind wir andere.
Die Frage ist aber, gibt es überhaupt diese Abstufung noch, wenn das Geld, wie wir es benutzen, komplett in staatlicher Hand liegt? Oder wäre es nicht wünschenswert, Staat und Geld voneinander zu trennen, sodass der Staat zu einem effizienten Marktteilnehmer gezwungen wird, ein effizienter Marktteilnehmer zu sein, weil ich habe gerade nicht den Eindruck, dass der Staat dazu gezwungen wird. Wenn ich mir angucke...
Lass uns mal einen Schritt zurücktreten, wenn wir kommen gleich noch zur perfekten Bitcoin-Welt, was dann du schlecht finden würdest und du gut finden würdest, das freue ich mich gleich schon drauf, wenn wir in die Praxis gehen. Wenn wir jetzt den Start machen müssten ab morgen, dann würden wir doch wahrscheinlich so rangehen, wir sagen, wir haben ein gewisses Budget, da haben wir 500 Milliarden, ist ja wurscht. Und dann würden wir doch eigentlich so vorgehen, dass wir sagen, okay, womit fangen wir jetzt an? Wahrscheinlich erstmal mit den wichtigsten Sachen. Wir haben jetzt über Straßen gesprochen, Infrastruktur, Gesundheit, Sicherheit, Polizei und so weiter. Also wir würden wahrscheinlich von wichtig zu unwichtig gehen. Wie kriegen wir das denn hin? Ist das nicht das Kernproblem? Wir haben vorher über Bürokratie gesprochen. Da gibt es ja auch spannende Formeln, wie sich das im Endeffekt immer weiter verselbstständigt. Also ich würde es mal ganz platt auf den Punkt bringen. Es wird offenbar zu viel Geld für unwichtige Sachen ausgegeben, obwohl jeder normale Mensch wahrscheinlich anders vorgehen würde, von wichtig zu unwichtig. Wie kriegen wir den Staat da disziplinierter? Schulen, Bildung, Gesundheit. Also
ja, ich meine, am Ende wählen wir ja auch die Parteien, die sagen, wofür sie Prioritäten setzen. Also
aber die Grünen, ganz klischeehaft, haben die das überhaupt noch im, für Klimaschutz. Haben die das überhaupt noch im Griff oder ist das nicht schon einfach ein, man spricht ja gern vom Bürokratiemonster. Also Tim Höttges hat das vor kurzem schön gesagt, hier ist CEO Telekom, er hat gemeint, alle Politiker, die er trifft, die sind integer, die wollen das Beste, aber das System funktioniert einfach nicht. Also die wollen viel, aber das Geld scheint dann ja irgendwie oft nicht da anzukommen, wo es hin soll.
Ich glaube, bei viel, also wenn man wirklich was reformieren wollte, dann müsste man auch mal bereit sein, irgendwo also viel Geld, richtig was wegzuschneiden, beispielsweise bei einer Steuer oder viel, viel mehr Geld irgendwo für auszugeben, weil der Großteil des Haushaltes ja verplant ist für Sozialstaat, ist alles rechtlich verbunden, Rentenzuschuss und so weiter, wenn Sie über den Bundeshaushalt reden. Das sind ja nur 70 Milliarden, die wir jetzt an Investitionen zum Beispiel haben, wo man dann einen Unterschied merkt. Da ist, glaube ich, der Spielraum einfach zu klein. Selbstverständlich ist es auch so, dass Sachen sich, eintrudeln so. Ne? Also das, in der Behörde, das haben wir immer schon so gemacht und da und und wenn es wollen wir es bei den Schulen ändern, nee, bei Schulen müssen es noch die Länder machen und die Länder haben dann kein Geld. Also
ja, und es sind immer mehr Vorschriften und es muss ja immer jemand, die Vorschriften müssen kontrolliert werden, der eine Beamte.
Aber Bürokratieabbau, das wurde schon so oft versprochen, dass also und
versucht. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich? Also müsste man nicht.
Theoretisch ist es natürlich möglich.
Ich weiß, du bist jetzt wahrscheinlich kein Fan von Milei, aber die Kettensägen-Idee-Sachen, weil wir doktern ja immer an Problemen rum. Also es ist etwas beschissen und wir versuchen es irgendwie weniger beschissen zu machen. Müsste man nicht einfach den Haufen wegräumen und sagen, okay, wir setzen es neu auf. Auch wenn das natürlich erstmal illusorisch klingt.
Aber wir räumen ja nicht Bürokratie ab, wie Milei das macht, indem man irgendwie am Sozialstaat plötzlich ganz viele Familien davon ausschließt.
Das habe ich jetzt auch nicht gefordert. Also zum Beispiel, dass man einfach mal zig unnütze oder sag mal nicht überlebenswichtige Paragraphen, Gesetze, Vorschriften streicht?
Ja, also alles gut. Da läufst du bei mir offene Türen ein. Ich bin okay, sofort dafür. Wir brauchen keine 40 verschiedenen Steuern beispielsweise. Und warum man jetzt zum Beispiel einen Arbeitnehmerpauschbetrag mit 1230 bemisst und nicht sagt, wenn die Leute weniger als 5000 Werbungskosten haben, dann brauchen sie keine Steuererklärung machen, da soll kein Finanzbeamter dran. So, damit hätte man direkt irgendwie 20 Millionen weniger Steuererklärungen pro Jahr. Das wäre mal was man merken würde. Das kostet dann halt ein bisschen Geld. Da muss man halt sagen, okay, ich verzichte auf die 20 Milliarden bei der Einkommenssteuer. Das kann man aber nicht, wenn man die Schuldenbremse hat.
Ich denke nicht, dass es ein Prozess der Schuldenbremse ist. Ich denke, es ist ein Prozess der ausufernden Staatsausgaben. Und die ausufernden Staatsausgaben sind vor allem dadurch getrieben, dass es keinen Mechanismus gibt, der dem Staat sagt, das tut weh, wenn du Geld ausgibst. Und dieser Mechanismus geht auch verloren, wenn der Staat keine Zinsen mehr zahlt und unlimitiert Geld erzeugen kann. Dann ist dieses Gefühl von,
hör mal auf,
so viel Geld. Ja, aber das ist ja.
Aber ist nicht gerade das Problem, dass wir, oder viele Probleme, dass eben die Schuldenbremse da ist, was ja gerade nicht, also es kann ja gerade nicht theoretisch, aber praktisch haben wir
also,
bringen Sie ja keinen Haushalt
zusammen. Vollkommen richtig. Ich denke mal, gehen wir mal auf dieses Konstrukt zurück. Wir drei definieren jetzt den neuen Staat und haben jetzt die Chance, Dinge zu tun. Dann bin ich ganz ehrlich, ich würde erstmal versuchen, wenn überhaupt nur die Grunddinge zu regeln, aber eigentlich sogar dort mich eigentlich über raushalten, weil ich glaube, dass am Ende alles, was hier an Leistung, und das sollte jedem bewusst sein, in diesem Land passiert, nicht durch den Staat produziert ist, sondern durch Unternehmer und durch Arbeitnehmer und durch die Gesellschaft. Und dann gibt es aber eine Gruppe von Menschen, Die sitzen auf ihrem hohen Ross und glauben, besser zu wissen wie alle anderen, wie man das Ganze umzuverteilen hat, um es für alle fair zu machen. Und was man feststellt, und das ist evident, dass dieser Prozess immer unfairer wird. Und das ist das größte Problem in meinen Augen. Und da finde ich einfach, dass das etwas ist, wo man auch erzählen kann, ja, wir bauen etwas ab, aber teilweise auch Steuergesetze und solche Dinge so ineinander verstrickt sind und auch Gesetze im Allgemeinen, vor allem staatliche Gesetze mittlerweile so ineinander verstrickt sind, dass wenn du eins rausstreichst, einfach das Gesamtkonstrukt nicht mehr funktioniert. Und egal wie weit ich diesen Prozess zurückspinne, ich komme immer wieder auf einen Prozess zurück, und das ist die zentrale Geldschöpfung. Hätte man diesen Prozess nicht und der Staat wäre ein Marktteilnehmer, der effizient sein müsste, dann würde man alles schlagartig damit lösen. Und deswegen sage ich auch, dass nahezu alles an der zentralen Geldschöpfung hängt. Ja, Kausalität und Korrelation sollte man nicht miteinander verwechseln. Wenn aber sämtliche Prozesse mit diesem Prozess der Geldschöpfung kausal sind und vor allem auch historisch betrachtet immer wieder dieselbe Kausalität besteht, dann sollte man sich irgendwann mal fragen, ob wir wirklich, nur weil wir im Jahr 2024 angekommen sind, indem wir einer Theorie einen neuen Namen geben und es modern nennen, auf einmal etwas anders machen, als es bisher war.
Aber also, wenn ich sagen darf, also wie viele Paragraphen wir haben, welche Spielregeln wir irgendwelchen Behörden vorschreiben, wie kompliziert wir irgendwelche Fördertöpfe stricken, beispielsweise wenn wir fördern wollen, dass Familien irgendwie Eigentum erbauen, welche Steuern wir haben, das hat ja alles jetzt recht wenig ernsthaft mit der Geldschöpfung zu tun. Das sind ja Entscheidungen, die getroffen werden, die unabhängig
davon sind. Das hat alles mit der Geldschöpfung zu tun, weil dieser Staat ist hoch verschuldet, so wie viele andere Staaten eben auch. Und das können sie nur, weil sie Geld schöpfen. Deswegen hat all diese staatlichen Prozesse, diese Ineffizienz, ist ja genau das. Warum, wenn wir mal ganz angenommen hartes Geld haben, warum sollte es für die Bürger besser sein, wenn der effiziente Markt das Geld erstmal an den Staat gibt, das da einmal durch eine Bürokratiemaschinerie läuft und der es danach wieder in die Gesellschaft reingibt? Wer glaubt denn ernsthaft, dass dadurch mehr Wohlstand hier hinten ist, wenn einfach hier oben in einem Prozess, der einfach ineffizient ist, einfach Reibung verursacht?
Aber dann lass uns jetzt mal die perfekte Bitcoin-Welt oder wie auch immer besprechen. Hat er da nicht einen Punkt? Also ist das sinnvoll? Er hat es gerade schon eigentlich, finde ich, auch einen Punkt gemacht. Also der Staat nimmt uns was weg, zum Beispiel die Einkommensteuer, macht damit natürlich auch wichtige und sinnvolle Dinge. Trotzdem, je größer dieser Apparillo wird, desto mehr, das sagen ja auch linke Politiker, da versickert auch Geld im System. Also versickert da nicht immer mehr?
Was heißt versickert? Versickert ist falsch, weil auch der Beamte, der bezahlt wird dafür, dass er entscheidet, wo irgendwelche Straße gebaut wird und welcher Kanal erweitert wird, der hat ja das Geld und gibt es dann wieder aus in der Wirtschaft. Also
aber wird er nicht zum Beispiel dringender, als wenn wir auch jetzt Arbeitskräfte mangeln? Also es werden Busfahrer gesucht, auch in München, Tram fährt nicht mehr, jedes Restaurant sucht. Also braucht es wirklich jeden Beamten? Bräuchte man die Leute vielleicht nicht auch irgendwo anders?
Ja, aber wenn es sie woanders braucht, das ist ja sehr einfach, dann braucht es Geschäftsmodelle, die sich leisten können, höhere Löhne zu zahlen. Also es ist ja eine Konkurrenzsituation.
Aber kann man da mit dem Staat konkurrieren?
Wie? Ja.
Klar kann man.
Nein, doch klar. Der kann auch unlimitiert Geld drucken, der kann immer besser bezahlen als jedes Unternehmen.
Nee, das ist ja, also so passiert es ja nicht, weil wir haben ja beispielsweise eine Schuldenbremse.
Ja, Sekunde, aber wir konstruieren ja deine Idealwelt mit 0% Zinsen für den Staat.
Nein. Also ich rede gerade aus der Realität und gerade geht es ja um das Beispiel, um dann hinzuführen, weil du sagst, alles hängt mit der Geldschöpfung zusammen, die sollten wir wegschneiden, wie sieht's dann aus? Wir können aber auch gerne darüber reden, wenn es die Schuldenbremse nicht gäbe, ja, dann könnte der Staat höhere Löhne zahlen für Sachen, die wichtig sind. Und wenn dann...
Und der Staat weiß halt immer, was wichtig ist für die Menschen?
Es ist doch ganz einfach. Wenn wir als Gesellschaft dann finden, dass es nicht wichtig ist, dann wählen wir die Parteien, die dann die Regierung gestellt haben und die Geldschöpfung dann dafür genutzt haben, beispielsweise, sagen wir mal, die Gehälter für Lehrer und Pfleger zu verdoppeln, weil wir sagen, da wollen wir jetzt unbedingt die Leute haben, und dann wählen wir die einfach ab.
Und du glaubst, dass der Prozess funktioniert, während wir gerade mitten in einer Situation sind, wo die Grünen an Stimmen verlieren und 12.500 Leute Bürokraten eingestellt haben? Also ich würde eher sagen,
dass sagst du, du glaubst nicht an Demokratie und willst...
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Stellst du über den Mehrheitswillen. Wenn die Mehrheit damit ja scheinbar d'accord ist, das werden wir bei der nächsten Bundestagswahl dann wieder sehen, was die Mehrheit will. So.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe in Frage gestellt, ob dieser Prozess unlimitiert Zugriff auf Geld haben sollte. Und das ist das Einzige. So wie mal früher es ein Zusammenspiel zwischen Staat und Religion und Kirche gab, haben wir das auch voneinander getrennt. Und ich sehe eigentlich keine guten Gründe in diesem gesamten Gespräch, warum es nicht sinnvoll wäre, Staat und Geldschöpfung auch voneinander zu trennen. Weil wir haben auch Phasen, die bewiesen haben, dass es uns in Deutschland wirtschaftlich besser ging, wo der Staat zumindest diesen Prozess nicht derart ausgenutzt hat. Ob es das Wirtschaftswunder von Deutschland war oder viele andere Situationen, es war damals so, wir hatten eine stabile Mark und es ging uns wirtschaftlich besser. Das Leben war entschleunigter, eigentlich lief alles besser.
Aber was war da konkret anders als jetzt?
Wir hatten hohe Zinsen.
Okay, aber der Prozess grundsätzlich war ja jetzt...
Der Prozess grundsätzlich war da, aber trotzdem ist diese Ausrufung der zentralen Geldschöpfung im Rahmen gehalten worden, gerade durch diesen Zinsprozess, vor allem auf staatlicher Ebene. Und das hat, ich sage ja auch nicht, wie ich auch vorhin schon sagte, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir morgen eine bitcoinisierte Welt hätten. Dann würde alles, was wir an Strukturen haben, in sich zusammenbrechen. Das würde sowieso nicht klappen. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass wir irgendwas einreißen sollten. Ich bin der Meinung, dass das eine freie gesellschaftliche Entscheidung sein sollte. Und das ist auch der wichtigste Punkt, weil...
Ja. Oder willst du dann eine Anarchie?
Ich möchte,
weil dass das die Menschen, ein bisschen so.
Ich möchte, dass die Menschen eine Möglichkeit bekommen, selber zu entscheiden, in welchem Geld sie Dinge bepreisen und Dinge bezahlen. Und können das heißt, ein freier,
haben sie Währungswettbewerb. Schon? Haben Sie heute schon?
Ein freier Währungswettbewerb bedeutet aber auch, dass ich dem Staat die Währung gebe, die ich ihm geben möchte in Steuern.
Nee. Springen wir mal.
Das ist jetzt dann kein freier Währungswettbewerb.
Springen wir jetzt da mal hin, Gedankenexperiment. Du sagst nein. Warum? Du hast ja auch mal gesagt, Bitcoin ist Gift für Wohlstand, für die Wirtschaft.
Ja.
Warum?
Also wir können uns ja mal vorstellen, wir hätten jetzt eine Welt, in der es keine Fiat-Währung mehr gibt.
Hartes Geld.
Hartes Geld, sondern nur noch den Bitcoin. Also ein knappes Geld.
Also die Geldmenge wäre begrenzt. Bleiben mal Bitcoin, dann die 21, berühmten 21 Millionen. Es würde quasi, stellen wir uns das mal vor, hier, das ist quasi der... Die begrenzte Geldmenge, oder?
Das größte Problem daran ist, dass wenn ich die Geldmenge begrenzt habe, dass der Zins, also der Preis des Geldes, fluktuiert, je nach Angebot und Nachfrage. In dem Moment, wo es viel Nachfrage gibt, zum Beispiel irgendeine Umweltkatastrophe, Corona-Pandemie, was auch immer, gehen die Zinsen durch die Decke. In dem Moment ist es für die Volkswirtschaft, für die Unternehmen, die gerade investieren wollen, die gesagt haben, Mann, ich will mir neue Maschinen anschaffen, ich habe mal kalkuliert mit 3%, die blasen diese Investitionen sofort ab, weil der Zins durch die Decke gegangen ist. Das heißt, es unterbleiben Investitionen. Womöglich ist es sogar so, dass es sau teuer wird, dann als Staat, der dann diese auf diese knappe Geldmenge zugreifen muss, die also von anderen leihen muss, dass der sich extrem hoch verschulden muss, dann eben nicht in eigener Währung, sondern wie ein Privatakteur, um beispielsweise Testzentren, Impfstoffe und so weiter, das alles zu finanzieren, wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken.
So, war das sinnvoll, die ganzen Dinge zu finanzieren?
Ja, sicher war das sinnvoll, die Impfstoffe zu finanzieren. Natürlich war es sinnvoll, die Unternehmen zu retten. Natürlich war es sinnvoll, die Testzentren aufzustellen. Na klar.
Oder nehmen wir aber mal an, es wäre jetzt eine Pandemie, die tödlicher wäre und man bräuchte mehr medizinisches Personal zum Beispiel.
Die Sache ist halt, dass der Markt das ja trotzdem als Angebot- und Nachfragereize setzt. Und zwar in dem Moment, wo es mehr Nachfrage nach Ärzten gibt, gibt es auch mehr Anreiz, dass jemand zum Arzt wird, weil vielleicht in dem Sektor mehr Geld verdient werden kann. Und auch der Staat kann nicht zaubern, kann die Entwicklungszeit, die jemand braucht, um Arzt zu werden, also ja, die klar. Ausbildungszeit nicht abkürzen durch diesen Prozess. Das ist ja das, was ich sage. Angebot und Nachfrage erzeugt das automatisch. Du antizipierst zum Beispiel in einer Bitcoin-Welt, wenn so eine Krise aufkommt, sagen wir eine Überschwemmung und die Zinsen gehen durch die Decke, dass jetzt der gerade vorhatte, irgendwie sein, was auch immer, Unternehmen mit weiteren Zinsen auszubauen, der kann das jetzt nicht machen. Ja. Aber andere, die ja jetzt vielleicht versuchen, das, was kaputt gegangen ist, aufzubauen, die werden ja eine Nachfrage an irgendwelche Unternehmen haben in dem Moment. Und die werden ja auch Investitionen tätigen. Deswegen geht der Zins ja hoch, weil sie ja sich Kapital für diese Dinge nehmen und das auch investieren. Ich glaube aber vielmehr, dass die meisten auch gar nicht mal unbedingt dann Schulden machen müssten, weil wir heute ein Geld haben, was entwertet und den Anreiz setzt, es auszugeben. Es setzt ja sogar einen Anreiz, Schulden zu machen. Ergo sitzt eine Wirtschaft auf Schulden. In einer Corona-Pandemie sitzen wir auf einem Haufen von verschuldeten Unternehmen weltweit, die jetzt nicht mal mehr ihre Zinsen bedienen können, weil sie nicht weiter produzieren können. Hätten wir eine Bitcoin-Welt mit dem Anreiz, Geld zu sparen, da käme ja auch das Geld dann her, wo der Zinspreis sich ergibt, weil das sind ja dann die Sparer, die am Ende Kredite vergeben. Ja, Moment, dann wäre ja in diesem Moment, wo die Menschen Anreiz hätten, in Geld zu sparen, wenn auf so einen Lockdown getroffen wird oder auf andere Krisen, erstmal sogar in der Lage, mit Eigenkapital zu handeln. Sie werden also gar nicht gezwungen, sich neues Kapital aufzunehmen. Sie haben ja dann Rücklagen. Der Anreiz ist ja da, zu sparen, statt Schulden zu machen. Denn in dieser Welt wäre es genau umgekehrt. Schulden machen würde bestraft werden. Die Schulden steigen ja auch im Wert mit der Zeit durch den deflationären Effekt und es würde belohnt werden, sparsam zu sein. Wir würden uns vielleicht auch als Gesellschaft auf die wichtigen Dinge wieder fokussieren und ein bisschen vorsichtiger allgemein mit Investitionen.
Also, aber wäre das nicht die ultimative Wirtschaftskrise? Wir nehmen das jetzt mal an. Krise, Zinsen gehen hoch. Das heißt, es wäre für viele, ja, die würden sagen, oh, jetzt investiere ich nicht. Die Leute werden sowieso bei einer Deflation eher auf dem Trip, wie du sagst, sparen. Also, weil ich weiß ja, es wird billiger. Also bin ich ja eigentlich blöd, wenn ich heute kaufe, weil ich kann es ja morgen billiger kaufen. Das heißt, es würde, jetzt mal überspitzt, keiner mehr was kaufen und keiner mehr investieren.
Ja. Das ist aber eine falsche Annahme. Und das zeigen auch die Sektoren, die heute noch trotz unter dieser Hochinflationssituation stark deflationäre Tendenzen haben, die einfach stärkeren technologischen Fortschritt haben, als die Inflation vernichten kann, noch. Insbesondere der Computermarkt als Beispiel ist hochtechnologisch, extrem technologische Entwicklung. Wenn ich 5 Jahre warte, kriege ich in der Regel für das gleiche Geld mehr Leistung. Also ich habe dort einen deflationären Effekt. Und das zeigt, dass dieser Markt einer der am besten finanzierten und fluktuierenden Märkte ist. Deflation führt zu allem anderen als Wirtschaftseinbruch, sondern eher zu Wirtschaftswachstum. Das war ja auch vorhin diese 3 Zeitepochen, die ich angesprochen habe, die der Thomas L. Hogan, der damalige Chefökonom des US-Senats, identifiziert hat, dass der marktbasierte Goldstandard einfach ein höheres Wirtschaftswachstum inflationsbereinigt hatte, als es die gesamte Inflationsphase danach hatte. Und das zeigt einfach, dass der vorsichtige Umgang mit Geld wie ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft ist. Und dieser Übermaß Geldzufluss, der ist einfach wie ja, Chips essen, Popcorn, Cola trinken, auf der Couch liegen, nichts mehr machen. Und dieses Fitnessprogramm ist gut. Das sorgt auch dafür, dass Unternehmer ganz anders gezwungen werden, mit Geld zu haushalten, Rücklagen bilden, sich genau überlegen, ob sie eine Investition tätigen oder das Geld nicht doch lieber liegen lassen. Und das führt am Ende dazu, dass man eine Art globale Vollbeschäftigung kriegt tatsächlich.
Nee. Sag mal bitte.
Du darfst gleich erwidern, warum er falsch liegt.
Und dass das am Ende sogar dazu führt, dass wir einfach vorsichtiger mit unseren Ausgaben umgehen. Denn eins muss klar sein, wenn wir es schaffen, Effizienz Gewinne zu machen, dann lohnt sich das immer noch, dort Geld zu investieren. Wenn ich schaffe, danach effizienter ein neues Auto zu bauen oder eine neue Technologie zu entwickeln, womit ich die Konkurrenz erstmal einen Preis unterbiete oder vielleicht sogar durch diese neuen Funktionen und Möglichkeiten Anreize schaffe, dann schaffe ich es auch, Investoren für diese Idee zu finden, die bereit sind, mir Geld zu geben und sagen, ja, das hat jetzt vielleicht marktbasiert 15% Zinsen, aber wir machen daraus später 200% Effizienz. Das heißt, wir werden vor allem die ersten Jahre wahrscheinlich sehr gut damit verdienen, bis der Markt nachzieht und versucht, diese Innovationen nachzuholen. Also ich glaube nicht, dass ein hartes Geld dazu führt, dass es keine Investitionen gibt. Und das zeigen auch die Zeitepochen von harten Geldstandards nicht.
Ja, also argumentativ finde ich immer zu sagen, wir nehmen jetzt 200 Jahre und vergleichen mit 200 Jahren danach immer schwierig, weil da so viel anderes passiert ist. Aber um bei dem Argument selbst zu bleiben, also schwankende Zinsen, das ist ein Gift für Unternehmen. Die müssen ja mit irgendwas kalkulieren. Wie rechnet sich unsere Investition unter welchen Bedingungen? Und wenn ich schwankende Zinsen habe, weil die Geldmenge fix ist, anders als heute, stabiler Zins, aber schwankende Geldmenge, dann werden die Unternehmen, wann ist denn richtig für die zu investieren? Dann werden die eher, weil Investitionen, da scheut man sich dann immer vor, weil man ins Risiko geht, dann wird es eher weniger Investitionen geben. Weniger Investitionen heißt aber auch weniger Produktivitätsfortschritt, weniger Fortschritt im Allgemeinen.
Warum denkst du das? Das stimmt nicht.
Natürlich, wenn weniger investiert wird, gibt es auch weniger Chance,
produktiver zu werden. Also wenn ich jetzt unlimitiert Zugriff auf Geld habe und jemandem sage, buddel in meinem Garten 100 Löcher auf und mach sie danach wieder zu.
Das ist die Annahme.
Also ich sage, dass
aber ist die andere Annahme nicht, dass jeder quasi, der investiert, erfolgreich ist? Also brauche ich nicht sehr viele, die scheitern? Also weil die Annahme wäre dann, bei höheren Zinsen würden weniger riskieren. Und das heißt ja, ich bräuchte ja, die riskieren, sind wir wieder bei Anmaßung des Wissens, würden alle Treffer sein oder sehr, sehr viele.
Ich denke, dass das Verhältnis von Trefferquote größer wäre, weil die Investitionen überlegter stattfinden und nicht getrieben werden. Wenn man heute
angenommen. Aber ist das nicht, also ist, ich sag's jetzt mal, oft sind ja die Leute, die Selbstüberschätzung ist oft ja bei Leuten, die vielleicht gar nicht mal so klug sind. Also sind dann nicht vielleicht einfach die mutigsten?
Ist es dann nicht vielleicht sogar gut, dass die nicht klugen aufhören, Geld zu verbrennen?
Nee, es war ja andersrum.
Ich meine, sogar jemand, der vielleicht nicht besonders intelligent ist, ist sich aber trotzdem sehr, sehr sicher. Also das würde ja voraussetzen.
Das würde ihn dann Kaufkraft kosten, oder?
Ja.
Ja, nicht intelligentes Verhalten kostet Kaufkraft.
Aber das ist ja auch so.
Heute ist aber genau umgekehrt. Genau die Leute werden belohnt, weil die Schulden, die sie machen, entwerten. Und das ist das Problem.
Nein, die Leute müssen ja auch, wenn heute sich jemand verschuldet für eine Investition, muss er die Kohle wieder reinholen, um das zurückzubezahlen. Sonst
muss er nicht. Im Zweifelsfall geht er insolvent. 3 Jahre Finger heben.
Ja, nee, so einfach ist es ja jetzt auch nicht. Aber bleiben wir mal bei
der... Ja, wenn es halt auf Hack kommt, ist es genauso einfach.
Aber dann könnten wir alle unbegrenzt
Unternehmen gründen. Ja, genau, das passiert ja nicht.
Unternehmen gründen vielleicht nicht, aber ich denke, dass auch dass auch allgemein diese Problematik der Getriebenheit durch diese Geldmenge einen Riesenfaktor dabei spielt. Und ich denke, dass im Endeffekt, wenn man das mal darauf runterbricht, wie würden Menschen unter einem harten Geld agieren, einfach genug Zeitepochen hat, die man sich anschauen kann. Ich bin vollkommen bei dir. Historische Ereignisse müssen kein Garant für die Zukunft sein. Aber es ist ja nun mal so, dass wir wirklich in allen Zeitepochen der Menschheit Geldtheorien schon mal gesehen haben. Und dass alle Zeitepochen zeigen, entwertet das Geld, gibt es negative Effekte, wertet das Geld auf, gibt es positive Effekte. Es gibt kein anderes Gegenbeispiel, wo gezeigt wird, man hat unglaublich viel Geld erschaffen und das ist der Gesellschaft am Ende dieser Epoche besser gegangen.
Aber guck mal, ist das nicht romantisiert, wenn du sagst, also weniger ist mehr, weniger Investitionen wird dazu führen, dass die Investitionen, die es dann noch gibt, weil die zu höherem Zinsniveau sind, besser sind. Die
überlegter.
Du sagst
nicht, dass sie besser sind, aber sie überlegter sind.
Du sagst ja dann auch, dass weniger Konsum, weil die Leute mehr sparen, dass das irgendwie auch dann besser wäre. Aber nochmal, ne, Konsumausgaben, wenn ich zum Bäcker Lutzing ein Brötchen kaufe, sind seine Einnahmen. Davon bezahlt er Leute. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, die Leute sparen mehr, heißt es auch, die entziehen dem Wirtschaftskreislauf Geld. Wenn die dem Wirtschaftskreislauf Geld entziehen, dann entsteht Arbeitslosigkeit, dann gibt es weniger
Wohlstand. Warum sollte Arbeitslosigkeit entstehen?
Ja, wenn ich nicht zum Bäcker Lutze gehe, dann verkauft er keine Brötchen, dann kann er auch
sich anschauen. Und was isst du dann?
Ja, aber du sagst ja quasi...
Du antizipierst, die Leute sparen lieber, statt zu essen.
Nein.
Ja gut, essen vielleicht nicht, aber sie kaufen sich halt dann vielleicht...
Das andere nicht oder was auch
immer. Also der Computer...
Nur noch alle du sagst Jahre. Ja weniger Konsum.
Stopp, der Computermarkt ist deflationär. Kaufen wir deswegen keine neuen Computer? Also die Sache ist einfach die...
Aber du hast doch gerade eben selber gesagt, dass dann bewusster und weniger konsumiert
bewusster, wird. Bewusster, ja. Aber das heißt eben nicht, dass wir gar nicht mehr konsumieren würden. Wir würden aber bewusster weniger. Konsumieren. Ja, aber das heißt ja
aber auch
nur weil wir weniger konsumieren, heißt das nicht, dass weniger Wirtschaftsleistung da ist. Das doch. Ist eben der Fehlgedanke. Nein.
Natürlich.
Nein. Ja. Das heißt es nicht. Nein. Das heißt es nicht. Es fördert keine Wirtschaftsleistung, wenn wir Müll produzieren, den wir nicht brauchen, den wir haben, den wir eigentlich für unser Leben gar nicht wirklich effizient nutzen können. Wir
erzeugen. Aber das sagst du jetzt einfach so. Aber für die einen ist eine Tamagotchi ist Müll und für den anderen ist das irgendwie was wert. Wer bist du zu bestimmen, ob was Müll ist und was nicht? Also das ist doch Anmaßung des Wissens.
Das tue ich aber auch gar nicht. Was
ich sage, du sagst ja gerade,
das ist Müll. Du hast das Tamagotchi in
den Ring geworfen. Ich hätte auch sagen können, die Kamera...
Ja, aber die schafft eine Wirtschaftsleistung hier. Also für mich ist es einfach so die Sache, wir fokussieren uns in einer Phase, in der das Geld entwertet, weniger auf die Dinge, die wirklich effizient und wichtig für uns sind, weil Kredite einfach entwerten. Wir sind in der Lage, über Kredite Investitionen zu tätigen, die wir vielleicht, auf die wir hätten eigentlich sparen müssen und verlieren das Wertegefühl für unser Geld und verlieren auch das Wertegefühl für diese Dinge. In dem Moment, wo ich mir heute eine Immobilie kaufen möchte, nehmen wir mal den Zustand 1971. Median Immobilienpreis in den USA lag irgendwo zwischen 21 und 25.000 Dollar. Personenhaushaltseinkommen lag jährlich bei 10.500 Dollar. Das heißt, 2,5 Jahreseinkommen haben gereicht, um eine Immobilie zu kaufen. So, wir haben seitdem eine Verzwanzigfachung fast der Immobilienpreise gesehen, aber wir haben keine Verzwanzigfachung der Haushaltseinkommen gesehen. So, das zeigt so ein bisschen, dass dieser ganze Investitionssektor durch diese Geldmengenausweitung massiv aus dem Ruder läuft und deutlich schneller steigt, als Löhne steigen. Und dieser Effekt, der ist einfach durch diese zentrale Geldschöpfung getrieben.
Das stimmt für den speziellen Markt, aber
jetzt das stimmt für alle Investitionsmärkte. Nee. Natürlich hat auch Gold ein All-Time-High seitdem. Ja, also wir haben damals
keine Investition wie eine Immobilie.
Was ist der Unterschied?
Oder in eine Maschine zu investieren, in eine Firma zu investieren. Das ist für mich, das sind Investitionen. Gold, das ist Geldanlegen.
Naja, aber auch die Immobilien müssen ja gebaut werden und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist, dass jetzt, statt dass man auf eine Immobilie sparen kann, sich plötzlich einen Kredit nimmt und statt dass man spart, jetzt einfach sein Leben lang die Kreditlast abzahlen muss, die in ihrer Wertigkeit die ganze Zeit fällt. Aber das bläht solche Märkte auf und das erzeugt eine absolute Spekulationsblase innerhalb dieser Märkte und das führt am Ende, dann wird auch Deflation gefährlich, zu einem sehr gefährlichen Spiel, weil das so eine unendlich aufblähende Situation ist. Und sobald du da mal die Bremse reinsteckst, kollabiert so ein ganzes System. Und deswegen ist Deflation aus der Betrachtungsweise eines Fiat-Systems heraus was ganz, ganz Schlechtes, weil diese ganzen Dinge auf einmal in sich zusammenbrechen. Wenn wir aber die Welt mal konstruieren, ohne Schuldenausgang, und wir gehen wirklich von einem harten Geld aus, dann hätten wir eine einfache, ganz normale Wirtschaft, in der jeder irgendetwas produziert, womit er arbeitet,
ein Teil dieser Gesellschaft ist. So, aber in dem Moment, wo beispielsweise jemand sich ein Haus abspart, statt es mit Kredit zu finanzieren, ja, dann gibt er ja das Geld in den Jahren vorher weniger aus. Das trägt er nicht zu Bäcker Lutze, das trägt er nicht in die Wirtschaft. Das fehlt also der Wirtschaft.
Der ist also nicht in den Jahren. Und er kauft ja auch keinen Computer, mit dem er Dinge arbeitet.
Aber das ist ja Quatsch, Roman. Wenn du sagst, der spart...
Ja, wovon spart er denn?
Der muss ja von seinem Einkommen sparen. Das ist doch das,
woher hat er sein Einkommen? Dafür muss er eine Investition
tätigen. Aber die Geldmenge ist ja begrenzt. Das heißt, Er kann ja auf jeden Fall nicht so konsumieren. Also er kann dann vielleicht essen. Also
du willst, dass er von seinem Einkommen
wo kommt das Einkommen her? Damit er Einkommen generieren kann, braucht er irgendein Arbeitsmaterial.
Ja, der hat einen Arbeitsplatz. Aber wenn er all sein Einkommen, was er mit seinem Arbeitsplatz verdient, nicht ausgibt oder weniger davon ausgibt, entzieht er ja der Wirtschaft Geld. Weil er...
Also er würde nur noch die lebensnotwendigen Dinge machen?
Ja.
Warum?
Ja, weil du sagst, er soll ja das sparen, um den Kredit...
Das sage ich nicht. Er würde es automatisch tun, weil der Anreiz da wäre.
Aber dann entzieht er doch der Wirtschaft Kreislauf. Das will ich einfach nur von dir einmal...
Nein, ich glaube, dass das Wirtschaftswachstum nicht effizienter oder besser ist oder stärker ist, indem man einfach unlimitiert Preise nach oben treibt, indem man die Geldmenge ausweitet.
Bleib doch mal bei dem konkreten Beispiel. Jemand spart.
Das ist ein konkretes Beispiel.
Jemand spart statt, weil er sagt, ich kaufe jetzt weniger ein, ich nehme jetzt nur noch regionales Gemüse und keine Ahnung und ich leiste mir keinen Urlaub und sonst noch was. Er spart von seinem Einkommen, um sich die Immobilie leisten.
Aber die Leute konnten sich früher Urlaube und das alles leisten, konnten trotzdem sparen.
Aber der Wohlstand war doch früher geringer. Das ist das, was ich meine. Du romantisierst dieses weniger ist mehr.
Der Wohlstand war nicht geringer. Der Wohlstand im Durchschnitt vielleicht, aber nicht im Median. Das ist ja genau die große Fehlannahme. Natürlich haben wir auch trotz Fiat-Standard technologischen Fortschritt. Natürlich haben wir trotzdem Wirtschaftswachstum. Es ist nur geringer als unter einem harten Geldstandard. Und das meinte ich auch mit den Zeitepochen. Das ist ja vergleichbar. Und
nein, aber das gibt doch damals ganz anderen technologischen Fortschritt. Also die erste Lokomotive, das erste Faxgerät, das bringt ja viel mehr Vorteile.
Was übrigens alles während der harten Geldstandards erfunden wurde. Warum? Warum wurden diese Dinge während des harten Geldstandards erfunden?
Technologischer Fortschritt geht ja nicht immer so weiter. Also willst du Informationen denn noch schneller vermitteln? Als vorher musste ein Brief am Schiff 3 Wochen transportiert werden. Faxgerät passiert das innerhalb von 5 Minuten. Was ist das für ein Geschwindigkeits-
Die Frage ist sowieso, vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen? Also früher zum Beispiel war es, jetzt fahren wir mal ins Mittelalter, da war man froh, wenn man nicht gestorben ist.
Ja, genau.
Da war ein Medikament, sagen wir, gegen die Pest oder sonst was.
20 Jahre, 30 Jahre oder was?
Der Gamechanger. Heute, da wir jetzt ein iPhone kennen, vielleicht der ein oder andere könnte, wenn es das morgen nicht mehr geben würde, würde vielleicht von der Brücke springen. Das sind so,
es gibt
die Bedürfnisse verändern sich ja auch
stark. Ja, aber es gibt ja vergleichbare Konzepte. Also nehmen wir mal die DDR als das eine Konzept. Wenn man da mal so diese, ich sag mal, Planwirtschaft bis ins Extreme durchgespielt betrachtet, und nehmen wir mal Westdeutschland mit dem Wirtschaftsaufschwung, dann sieht man ja ganz klar, dass diese beiden Volkswirtschaften so gesehen auch miteinander vergleichbar sind und dass man feststellt, dass die eine sehr viel Wert und Wohlstand vernichtet hat, während die andere sehr viel aufbauen konnte. Also je freier der Markt, desto mehr Wohlstand. Das hat auch Ludwig Erhard damals so erkannt und hat eben auch gesagt, der Staat muss sich eigentlich weitestgehend aus allen Dingen raushalten.
Ja gut, jetzt sind wir wieder beim freien Markt.
Das ist was die Bitcoin-Welt eigentlich im Endeffekt nur erzeugt. Bitcoin zeigt ja nur, dass die Bepreisung der ganzen Dinge halt nicht mehr beeinflusst wird durch eine zentrale Geldschöpfung.
Also und der Markt würde noch freier werden.
Der Markt würde viel freier werden. Und es wäre einfach so, dass natürlich immer noch Immobilien gekauft werden. Die Leute wollen irgendwo wohnen. Die würden auch nicht nach 8 Stunden Arbeit nach Hause gehen und eine weiße Wand angucken. Die würden auch Computer spielen wollen. Diese ganzen Dinge würden da sein. Man würde nur überlegter und vorsichtiger investieren. Man würde vielleicht auch mehr auf Qualität achten.
Wie sagst du es einfach?
Aber wie können denn, jetzt kommen wir langsam zum Ende, es ist super spannend. Ich würde mal sagen, Leute, wenn ihr einen Teil 2 sehen wollt, werden wir das gerne, wenn ihr zwei da Lust drauf habt, werden wir das gerne irgendwann nachholen, weil es gibt so viele Themen noch. Lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben schon heute viel abgerissen. Was, glaube ich, viele nicht immer überreißen. Ich habe es vorher so gezeigt, es ist begrenzt. Und ich glaube, bei vielen ist es im Kopf, du hast gesagt, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand. Wenn das so ein enges Korsett ist, ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, dass in dem engen Korsett, dass es allen besser geht. Ist das auch dein Kernproblem oder dein Kernangriff, dass es quasi ein Korsett ist und dann kann es gar nicht allen besser
gehen? Machen wir mal ein ganz einfaches individuelles Beispiel auf Frage. Wer 2017 für 1.000 Euro Bitcoin gekauft hat, hat jetzt 60.000 Euro da liegen. Wenn ich das mal nur auf dieser ganz persönlichen Ebene betrachte und sage, ich habe statt in Euro in Bitcoin gespart, ich habe einfach das Geld gewechselt, dann habe ich seitdem meine Kaufkraft versechzigfacht. Ich hätte damals auch einen Computer kaufen können. Ich habe vielleicht auch einen Computer gehabt und habe gesagt, boah, ich kaufe mir erst in 5 Jahren ein und spare deswegen jetzt erstmal noch lieber Bitcoin. Heute kann die Person 60 Computer kaufen. Und eventuell tut sie das sogar. Vielleicht tätigt sie eine andere große Investition mit diesen 60.000 Euro. Das heißt ja nicht, dass Wirtschaftsleistung zwangsläufig dadurch vernichtet wird, dass Leute ihre Investition zurückhalten. Sie wird irgendwann stattfinden. Es verändern sich nur die Zeitpräferenzen. Die Art und Weise, wie Menschen investieren, ist heute getrieben durch das Entwerten des Geldes. Sie werden gezwungen zu investieren, was aber zu Fehlinvestitionen führt, weswegen es auch kein gesundes Wirtschaftswachstum nach sich zieht, sondern Blasenbildung nach sich zieht. Und eine niedrige Zeitpräferenz führt dazu, dass Investitionen in die Zukunft transportiert werden, wenn sie jetzt nicht notwendig sind, aber trotzdem gemacht werden. Und sie unterliegen einer wohl überlegteren Investition für die essentiellen Dinge, die dann auch benutzt werden und verhindern eine Blasenbildung, weil im Spargut geblieben wird. Das heißt, das Individuum kann heute schon die deflationäre Vorteile für sich nutzen, indem man in Bitcoin spart. Es ist vollkommen egal, ob der Staat Bitcoin als Geld akzeptiert oder nicht. Und das ist auch kein Wunsch, den ich hier äußere. Das ist etwas, eine Grundsatzfrage, wo das Individuum für sich entscheiden muss, nehme ich Euro, weil ich glaube, der Staat macht das alles so super, spare ich darin? Oder gehe ich hin und spare in Bitcoin, als individuelle Lösung, für mich selber als Person.
Meine Erwiderung wäre jetzt, das stimmt für die Einzelperson in dem System, aber wenn wir annehmen...
Warum sollte es dann nicht für alle stimmen? Wenn jeder
das macht? Ist sehr einfach erklärt, weil wenn alle sparen, dann gibt es eben weniger Wirtschaftsleistung in dem Moment, weil das Geld ja nicht ausgegeben wird.
Und wenn dann, von außen kann ja nichts reinkommen, weil es ist ja ein geschlossener Kreis.
Wenn wir annehmen, wir haben nur Bitcoin und das, was ich spare, wird mehr wert. Das ist ja den Case, den du gerade gemacht hast. Dann lohnt es sich ja sehr zu sparen. Ne? Ja, wenn man dann sagt, man kann in Zukunft mehr kaufen. Das ist das Beispiel, was du gerade gemacht hast. Nur, wenn es jetzt alle machen, und das Geld nicht mehr ausgeben, dann werden ja die ganzen Produktionskapazitäten abgebaut, weil die heute nicht mehr gebraucht werden. In 5 Jahren, wo dann mein Geld mehr ist, kann ich aber gar nichts kaufen, weil es die Produktionskapazitäten nicht gibt. Und das ist das Problem. Was einzelwirtschaftlich logisch klingt, ist für die Gesamtwirtschaft funktioniert nicht. Denn die Gesamtwirtschaft lebt davon, Einnahmen gleich Ausgaben. Was der eine spart, entzieht er dem Kreis.
Das stimmt nicht.
Sparen ist die Achillesferse der Marktwirtschaft.
Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil.
Das stimmt, das ist völlig
sämtliche marktwirtschaftlichen Phasen zeigen das Gegenteil.
Roman, wenn alle, Extrembeispiel, 100% ihres
Einkommens... Nein, gib mir irgendeine historische Evidenz, die das belegt, was du gerade gesagt hast.
Ist sehr einfach.
Ja, mach dann...
Nimm Brüning. Nimm Griechenland 2013. Löhne gekürzt, Renten gekürzt, die Leute haben weniger Einkommen. Was machen die mit weniger Einkommen? Können weniger ausgeben, die Unternehmen haben weniger Umsatz und entlassen die Leute.
Ja, aus dem Fiat-System heraus. Aber nochmal... Welches System, was ein Spargut als Grundsatz hatte, war für die Menschen am Ende marktwirtschaftlich schlechter? Also nenn mir ein evidentes Beispiel.
Nein, jetzt
ein
einziges. Irgendein historisches Beispiel aus dem Römischen Reich.
Oder nein, das Römische Reich war ein Extrembeispiel. Aber nenn mir irgendein.
Roman, das ist doch reine Logik. Wenn gespart wird, dann gibt man sein Einkommen, was man gerade aus der Volkswirtschaft bezieht, nicht wieder in die Volkswirtschaft zurück.
Das stimmt nicht.
Das
man
ist
gibt
Sparen.
Nur einen Teil nicht zurück. Man erzeugt aber Sicherheit.
Ja, aber man gibt weniger
Sicherheit für sich selber und jeder möchte Sicherheit für sich erzeugen. Ja, jedes Lebewesen will Sicherheit.
Aber das erzeugt ja kein Wirtschaftswachstum.
Genau, das doch langfristig natürlich schon.
Nein, guck mal,
inwiefern?
Indem ich dann in Zukunft investiere, wenn ich etwas haben möchte.
Aber wenn
okay, aber dadurch
man hätte einfach eine gesunde Angebotsnachfrage.
Nein, aber diese weniger Nachfrage, indem du das vorher Zeitpunkt
hast. Spinnen wir das Extrembeispiel dieser deflationären Spirale mal ganz nach unten durch. Was passiert da? Verschwindet die Welt in einem schwarzen Loch?
Nein, aber natürlich geht es uns schlechter. Es gibt weniger Produktion, es gibt weniger Beschäftigung.
Okay, und dann geht es allen schlecht. Und dann?
Wie? Und dann geht es uns schlecht.
Ja? Und dann denkst du nicht, oh Mann, ich habe jetzt hier was, ey, das ist so viel wert, da kann ich mir eine ganze Stadt von leisten, aber ich bin nicht bereit, irgendwem Geld zu geben, dass mein Leben
nicht mehr so schlecht ist. Das ist ja Verelendungstheorie, dass du sagst, die Leute sparen, irgendwie die ganze Volkswirtschaft kaputt, in der Hoffnung dann darauf, dass sie dann irgendwas günstig schießen.
Nein, ich will mal dieses Extrembeispiel machen, dass man sich einmal vorstellt, wie würde denn eine Wirtschaft sein, wenn wir mal diesen ganzen Fiat-Standard da rauskürzen. Wir hätten den nie gehabt. Man würde nur nach ganz natürlicher Angebotsnachfrageseite beginnen, als Menschheit anfangen, Gesellschaften aufzubauen. Ein Geld ist nicht staatsnotwendig. Also ein Staat ist nicht notwendig für ein Geld. Menschen finden immer wieder Geldäquivalente, egal wohin man schaut.
Ob ja, aber das ist ja jetzt dann...
Ja, aber das ist ganz wichtig. Nach welchen...
Gehen wir alle mit Zucchini anbauen im Garten.
Nach welchen Eigenschaften haben Gesellschaften in der gesamten Menschheitsgeschichte ihr Geld ausgegeben?
Dann gibt es aber keine
Die wichtigste Eigenschaft... Das stimmt nicht. Die wichtigste Eigenschaft... Der Computer ist zu Zeiten des harten Goldstandards erfunden worden. Die wichtigste Eigenschaft für Menschen, ein gutes Geld zu finden, wenn nicht der Staat es erzwingt, war Wertspeicher zu sein. So, und ein Spargut zu sein. Danach haben die Menschen ihr Geld definiert. Und daraus ist das ja alles entstanden. Sonst hätten wir gar keinen Staat, gar keine Gesellschaft. Das ist also eine einfach nicht korrekte Aussage zu sagen, wenn Menschen ihr Geld sparen, würde unser Wirtschaftswachstum nicht funktionieren oder der Staat in sich zusammenbrechen.
Dann bricht die nach.
Es gibt wenig...
in aufgeblähten Märkten, wenn du Blasenbildung hast,
reine Logik,
und dann damit anfängst, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber wenn wir diese Situation mal auf ein Normalmaß, die Luft aus diesem Luftballon ablassen, auf ein Normalmaß, heißt das nicht, dass die Menschen so lange sparen, bis sie alle untergehen und keinen Spaß mehr im Leben haben.
Darf ich eine Frage noch, die gehört dazu?
Gerne.
Und zwar, wenn Unternehmen investieren, wir hatten eben den schwankenden Zins, der ist problematisch, aber in einer Bitcoin-Welt würde ja auch die Unternehmen heute Geld ausgeben, um, sag ich mal, einen Maschinenpark aufzubauen,
zu heutigen Preisen. Um versuchen zu verdienen.
Genau, zum heutigen Preisniveau. Und in einer Bitcoin-Welt, wir nehmen einfach die These, dass es deflationär ist, würden die ja dann mit den Maschinen Sachen produzieren, die vielleicht in einem oder zwei Jahren verkauft werden sollen. Dann, also in der Zukunft, aber zu einem geringeren Preisniveau. Das macht ja die Investition heute unrentabler, wenn das Preisniveau in Zukunft geringer ist. Weil ich kaufe oder die Investition finanziere ich zu höherem Preisniveau, als der Markt nachher hat.
Weil es gilt ja für alle.
Ganz kurz, vielleicht schließen wir damit ab. Ich würde es eigentlich gerne noch weitermachen, aber ich glaube schon. Eine letzte Frage. Du hast gerade schon gesagt, diese Deflationsspirale. Spielen wir die einfach mal bis zum Ende durch, mal theoretisch. Dann würden ja alle immer reicher werden, weil die Preise fallen. Genau. Was wäre dann? Du hast gerade gesagt, dann kann ich mir irgendwann eine Stadt davon kaufen. Dann sind wir alle, mal angenommen, irgendwann relativ reich. Die Welt ist aber begrenzt. Was passiert dann? Also dann kriegt es im Endeffekt der meiste.
Wir expandieren weiter und kolonialisieren vielleicht das Weltall. Wir versuchen, weitere Energieumwandlungen zu bekommen. Deswegen haben die Bitcoiner auch dieses Meme unendlich durch 21 Millionen, weil man überall hin, wo Menschen expandieren, eigentlich diesen Wirtschaftsraum Bitcoin drauf ausdehnt. Und das zeigt auch, warum es theoretisch unendliches Wachstum für Bitcoin gibt, solange die Menschheit weiter wächst, wenn sie sich für Bitcoin als Geld entscheiden sollte, was ich überhaupt nicht erzwingen würde übrigens, sondern als freiwillige Wahl, dann würde es einfach dazu führen, es würden unendlich lange alle immer weiter reicher werden. Und das ist eine Vorstellung, die gar nicht so abwegig ist, die auch in manchen Marktphasen schon so war und die immer dann vernichtet wurde, wenn wir angefangen sind, Geld zu inflationieren. Und deswegen sage ich einfach, die Menschen können sich diese Welt nicht mehr vorstellen, weil sie da reingeboren werden. Das ist aber einfach leider der Fakt, dass wir solche Marktphasen hatten und dass das Leben in solchen Zeiten deutlich entschleunigter ist und mehr Wirtschaftswachstum bietet.
Du darfst abschließen.
Also schon die Annahme, dass auch Bitcoin automatisch deflationär wäre, stimmt ja nicht, weil wenn wir da beispielsweise Investitionen nicht haben und den Produktivitätsfortschritt nicht haben, dann werden auch Sachen ja nicht günstiger. Aber ich würde sagen, also mir graut es wirklich vor dieser Deflationsspirale, vor einer deflationären Welt, wenn Investitionen unterbleiben, wenn Konsum weniger wird, dann selbst wenn wir Deflation annehmen, selbst wenn ich dir den Punkt gebe, dass der Bitcoin einfach, weil er knapp ist, deflationär wäre, heißt das nicht automatisch, wir sind reicher. Denn Reichtum wird ja, also da würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, einfach an Geld gemessen. Aber wenn die Wirtschaft dabei zusammenbricht, dann kann ich mir auch von dem Sparguthaben, was dann mehr geworden ist, eben weniger kaufen.
Ja, aber die Evidenz zeigt das Gegenteil. Alle sozialistischen Nationen brechen zusammen, es sind keine Güter mehr in den Läden und so weiter.
Gott sei Dank will ja keiner Sozialismus hier am Tisch.
Nein, aber das ist ja das, was die alle eint. Sie weiten die Geldmenge so unlimitiert aus, dass das Geld derart entwertet, dass die Leute in den Laden rennen, alles kaufen, weil alles zum besseren Spargut wird. Das hat die Wirtschaft
aber nie so angekurbelt. Die USA ist, glaube ich, kein Sozialismus, aber ist egal. Keiner will Sozialismus.
Wir brauchen sozialistische Tendenzen, natürlich, in vielen Bereichen.
So, Leute, jetzt machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich bei euch beiden für sehr viel Engagement. Und es hat, auch wenn es ein Diskurs war, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir bekommen einen Daumen nach oben. Kanal natürlich abonnieren. Schaut auch bei den zwei jungen Herren mal vorbei. Lohnt sich. Und ja, ich würde sagen, also wenn dieses Video 50.000 Likes schafft, das ist, glaube ich, Minimum, dann gibt es sowas von Teil 2. Mindestens. Eigentlich erst 100. Nein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich bin sehr gespannt, ja, wen ihr vorne seht. Und ich glaube, wir haben sehr viel Stoff.
Danke für die Debatte auf jeden Fall.
Danke dir, Roman. Danke dir, Maurice. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.